Freunde gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zurück. Pünktlich wie Michael Jordan früher am Zigarrenbuffet oder auch heute noch am Zigarrenbuffet sind wir wieder da nach unserer dreiwöchigen Pause. Und dann auch gerade rechtzeitig, denn die NBA legt auch wieder los. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Wir haben es gehört. Und wer es natürlich selbstverständlich auch gehört hat, ist mein höchst geschätzter Kollege, der niemals unsensible
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, es interessiert uns natürlich alle, wie ist es dir gegangen in den letzten drei Wochen?
Ich habe erstmal eine andere Frage. Was ist denn ein Zigarrenbuffet?
Musst du Michael Jordan fragen, der war ja immer da. Ich habe keine Ahnung.
Okay, also gibt es wirklich, oder was?
Ich weiß es nicht.
All you can smoke.
All you can smoke, ja, genau, ja. Ja.
Finde ich gut. In einem früheren Leben hätte mich das sehr interessiert.
Ja, doch, mich auch. Wobei Zigarre habe ich. Naja, nee, es ist zu mundraumfüllend.
Ja, ja doch, ich weiß, was du meinst. Es ist aber trotzdem halt elegant, wenn man es kann quasi.
Es ist, genau, und das war bei mir halt auch immer das Problem. Also die Eleganz blieb halt schon sehr auf der Strecke, wenn ich es mal probiert habe. Es war dann, ja, es war nie eine gute Idee, deswegen. Es gibt so Momente, in denen ich mir manchmal denke, so, man könnte jetzt eine Zigarre rauchen, also wenn man irgendwo ist, ne? Aber es denkt man dann meistens, aber irgendwie, du weißt ja genau, was dabei rumkommt und dann lasse ich es dann meistens doch irgendwie.
Ja, ich meine, selbst Michael Jordan hat sich dabei schwer verletzt und das ist ja eigentlich jemand, der die Sachen, die er intensiv gemacht hat, beherrschte.
Das stimmt, aber es hat ihn auch keiner provoziert vorher.
Dann hat er den Zigarrencutter genommen und gesagt, at that point, I took it personal. Und dann hat er ihn auseinandergerissen.
Ja, so ist es. Aber es soll ja heute nicht um Michael Jordan gehen eigentlich. Wir wollten so nur der guten alten Zeiten, dann habe ich gedacht, bringe ich ihn noch einmal mit rein. Aber wir haben natürlich ganz andere Sachen vor. Ne? Also es ist ja, wie gesagt, die NBA kehrt zurück. Es ist tatsächlich, die Kindheitsträume sind wahr geworden, Basketball in Disney World. Besser geht's ja eigentlich gar nicht. Es wird passieren. Dessen werden wir uns natürlich kurz annehmen. Dann werden wir darüber sprechen, dass Tom Thibodeau ganz offensichtlich der ganz große Favorit auf den Headcoaching-Job bei den New York Knicks ist. Auch interessant. Und natürlich werden wir uns auch den Protesten in den USA ein bisschen widmen, bei denen die NBA oder die NBA-Spieler eine sehr, sehr große Rolle spielen nach dem Mord an George Floyd. Und genau, das wird heute so ein bisschen unser Thema sein. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zurück. Die drei Wochen, wie hast du sie verbracht? Hast du dir noch mehr Wissen angelesen, als du ja ohnehin schon jede Woche hier zum Besten gegeben hast, oder?
Nö, also das kann ich so nicht sagen. Ich habe ein bisschen Serien geguckt, ein bisschen mehr als sonst. Also beispielsweise schauen wir jetzt, also für mich ist das dritte Mal, für meine Freundin ist das erste Mal Sopranos gerade. Haben wir uns als Mammutprojekt vorgenommen. Ich habe mir nebenher noch Succession angeguckt, weil auch ziemlich geil, muss ich sagen. Sehr gute Serie.
Kenne ich gar nicht.
Und ansonsten, was denn?
Kenne ich gar nicht. Succession.
Ist auch noch nicht so ewig alt. Also letztendlich ist das so ein bisschen eine Satire auf die Familie Buffett. Also ist so ein bisschen lose daran angelehnt, glaube ich. Und ist halt irgendwie einfach ziemlich interessant gemacht. Also man ist halt so, zeigt so ein bisschen natürlich auch etwas überzeichnete Eindrücke von einer Welt, in der jetzt ein normaler Mensch oder, also was heißt ein normaler Mensch, aber ne, jemand, der jetzt nicht mehrfacher Milliardär ist, nicht unbedingt verkehrt. Ja. Und das ist einfach ziemlich interessant gemacht. Okay. Also die Serie ist auch irgendwie mitproduziert von Adam McKay und Will Ferrell, ist aber überhaupt nicht irgendwie plump, sondern eigentlich einfach ziemlich cool gemacht. Also kann ich empfehlen.
Wo kommt? Um jetzt hier kostenlos Werbung zu machen.
Erste Staffel über Sky Ticket.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es sonst irgendwo gerade zu sehen ist. Ich glaube nicht. Und die haben leider auch die zweite Staffel noch nicht, was ist natürlich absolut, also überhaupt gar nicht geht.
Skandal.
Die muss ich mir noch irgendwo dann anderweitig angucken. Okay. Wird aber passieren.
Okay, klingt gut.
Und ansonsten ist es so, dass die Pollenallergie mich ein bisschen dazu zwingt, meinen enorm großen Aktionsradius, den ich normalerweise habe, gerade was die Arbeit angeht, wo es vom Schlafzimmer zum Arbeitszimmer geht und dann manchmal noch in die Küche, um mir einen Kaffee zu machen und so. Das ist im Moment dann tatsächlich eher mein Aktionsradius. Die Pollen sind penetrant, deswegen halte ich mich nicht mehr viel draußen auf. Und wie ist es bei dir?
Die Pollen halten mich tatsächlich nicht auf. Von daher geht es dann wieder raus. Momentan ist, kurzes Service-Update, Wetter ist momentan nicht so gut in München, deswegen komme ich jetzt auch nicht so wahnsinnig oft raus. Aber sonst, ich habe die Wochen genutzt, zum Lesen, bisschen arbeiten, nichts Besonderes passiert auch. Eigentlich serienmäßig. Ich tue mich ja serienmäßig immer schwer. Ich habe dann tatsächlich mal Narcos Mexiko angeschaut, angefangen zu schauen.
Das haben wir auch geguckt, ja.
Die zweite Staffel da ist. Aber auch erst angefangen. Es geht immer relativ langsam vorwärts. Und sonst ist eigentlich tatsächlich nichts Besonderes passiert, irgendwie. Was jetzt groß berichtenswert wäre. Ich hab tatsächlich wieder meine ersten Würfe auf einem Basketballkorb genommen seit Anfang März.
Ja, das steht mir noch bevor.
Also,
Wie sah der Wurf aus?
Ray Allen wäre erblasst vor Neid.
Das bezweifle ich, aus mehreren Gründen.
Aus diversen Gründen. Nein, es lief eigentlich nachdem, also ich habe glaube ich 5 Minuten geworfen, das war wirklich nur so ein kurzes Intermezzo, aber es lief dann nach einer gewissen Warmlaufphase war es okay. Der Rost bröckelte langsam ab. Aber es war sehr befreiend, grundsätzlich.
Das kann ich mir vorstellen.
Weil es einfach schön ist. Allein wenn der erste Swish kommt, das ist schon, dann weiß man wieder, was einem gefehlt hat.
Das war dann so am Ende der 5 Minuten und dann hast du auch aufgehört, ne?
Da habe ich noch aufgehört, weil ich wusste, besser wird's nicht. Und dann bin ich noch. Ich habe
Eben.
mittlerweile, genau, ich habe mittlerweile auch tatsächlich noch so einen kleinen Zimmerbasketballkorb aufgehängt, weil ich eine Zeit lang immer meine Taschentücher aus Distanzen in so einen kleinen Mülleimer geworfen habe. Und irgendwann meinte meine Freundin, häng doch den kleinen Korb mal auf. Beziehungsweise sie hatte die Idee, wie wir ihn am besten aufhängen können. Und ja, das hat auch schon sehr geholfen, natürlich.
Das kann ich mir vorstellen. Ich stehe im Moment relativ häufig einfach auf, nehme meinen Ball in die Hand und werfe ihn so ein bisschen in die Luft. Ich fühle mich
Ja.
dabei manchmal dann so ein kleines bisschen debil, aber es ist dann eben
Man
so.
muss nehmen, was man
Also
kriegen kann, ne?
eben.
Ja, so ist es bei mir auch gewesen. Aber wie gesagt, jetzt so langsam. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie es offiziell jetzt ist, ob jetzt die Plätze offen sind oder nicht. Ich habe da irgendwie so ein bisschen den Überblick verloren. Deswegen habe ich noch nicht so richtig gespielt. Aber ja, es kommt ja wieder. Zumindest, dass man alleine werfen kann irgendwann.
Ja, also ich gehe stark davon aus, hier spielen tatsächlich relativ häufig schon Leute auf Plätzen, wenn ich da so dran vorbeiläufe, auch
Ja.
dann mal mit Vierergruppen oder so. Also, aber wir sind ja auch ein kleines bisschen freier als ihr im Freistaat.
So ist es. Ja, ich sehe auch schon immer Leute spielen, aber ja, ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie genau die Regelung ist. Wir warten mal ab. Also das wöchentliche Basketball findet auf jeden Fall noch nicht statt, aber das wird auch wieder kommen. Bestimmt irgendwann. Immerhin war ich jetzt mal wieder in einem Restaurant.
Auch nicht schlecht.
Ganz neues Erlebnis. Ist eigentlich schon ganz geil, wenn sich was neu anfühlt, was du in deinem Leben irgendwie schon hunderte Male gemacht hast. Und was eigentlich ein total banaler Akt ist irgendwie. Aber irgendwie ist es komisch.
Ja.
Also mit Mundschutz rein und dann irgendwie, es fühlte sich komisch an.
Ja, also ich glaube, das erste Mal, als wir das gemacht haben, war das dann auch noch so, dass man irgendwie die Weinkarte, damit die nicht so abgegrabbelt wird, sich nicht, also dass wir die nicht als Karte bekommen
Ja.
haben, sondern dass uns gesagt wurde, wo wir sie online finden,
Also,
um da mal
okay.
nachzugucken.
Ja.
Und die Speisekarte wurde auf so ein Papier gedruckt, wo man halt auf der Hinterseite seinen Namen und so eintragen musste, weil man das ja momentan
Stimmt,
überall
müssen wir
machen
machen, ja,
wollte. Also
genau.
das war so ein bisschen anderes Erlebnis. Aber das war tatsächlich auch was, das habe ich in den letzten 2 Wochen auch mal wieder gemacht und für gut befunden, auch wenn es, wie du schon gesagt hast, sich ein bisschen anders angefühlt hat, natürlich.
Ja, genau. Also es ist ja doch, ich fand es auch ganz schön, also draußen zu sein irgendwie und dann halt auch genau mal wieder im Restaurant zu sitzen. Genau. Ja, sonst, was natürlich sich auf gar keinen Fall geändert hat in den letzten 3 Wochen, ist, dass es die Möglichkeit gibt, unsere Patreon-Seite zu besuchen. Denn unsere Patreon-Seite ist brutal. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wenn ihr wollt, könnt ihr erstens uns auf dieser Seite unterstützen mit monatlichen Beiträgen. Vielen Dank an alle, die das tun. Das ist eine sehr coole Sache. Und zweitens gibt es da natürlich extra Content. Im Normalfall für diejenigen, die uns unterstützen, jetzt aber natürlich während der Zeit auch vieles frei. Gerade zum Beispiel, es war einmal auf dem Hartholz ein Format, bei dem wir uns alte Spiele anschauen. Und Ole hat auch sich in der Ole war ja nicht ganz so teilnahmslos die letzten 3 Wochen wie ich. Ole hat sich nämlich mit Dre Vogt zusammengesetzt. Und was habt ihr da gemacht?
Wir haben uns die damals noch fiktiven Playoffs so ein bisschen durchgespielt. Also sowohl für die Western Conference haben wir bei Guard Next im Podcast gemacht, die Eastern Conference haben wir bei uns im Podcast gemacht. Die Finals wollten wir eigentlich auch noch irgendwann machen und jetzt ist so ein bisschen, jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, wo es echte Finals geben wird.
So ist es.
Deswegen müssen wir das noch besprechen, ob wir das wirklich noch machen oder ob wir es einfach drauf ankommen lassen. Also Das wird noch ausdiskutiert. Aber auf jeden Fall kann man sich schon mal reinpfeifen, wie wir die die Playoffs durchgetippt haben. Als wir natürlich noch nicht wussten, dass im Westen noch 12 andere Teams vielleicht noch irgendwie eine Minimalchance haben, auch noch irgendwie reinzukommen in die Playoffs und im Osten Washington.
Die auch reinkommen werden, auf jeden Fall.
Diese Gegenüberstellung finde ich überragend. Ja, du hast im Westen so noch so 5 Teams und im Osten ja Washington. Okay. Ja. Findest du es eigentlich schade, dass Chicago nicht dabei ist?
Ich ringe da so ein bisschen mit mir. Also irgendwie, natürlich ist es sehr schade, also grundsätzlich ist es natürlich schade, dass sie nicht spielen. Gleichzeitig gibt es unserem neuen Freund Arturas natürlich Zeit, die ganze Sache so ein bisschen mehr zu evaluieren. Also ich meine, die Boylan-Frage ist ja immer noch nicht geklärt. Und ich meine, momentan, was ich jetzt so gehört habe, sieht es aus, als suche man schon irgendwie nach einem neuen Head Coach irgendwie. Aber ich glaube, in Anbetracht der Tatsache, dass ein neuer Coach jetzt noch nicht gefunden ist, wäre es möglich gewesen, dass sie einen neuen Coach verpflichten, der sie dann coacht, im Endeffekt ja schon, gell?
Tendenziell ja, auf jeden Fall. Also das war ja jetzt in der Zeit auch erlaubt. Also die Nets hätten ja beispielsweise jetzt auch schon einen verpflichten können, wenn es ja die Situation nicht so ein bisschen anders gewesen wäre. Oder also wenn jetzt die Ansage gewesen wäre, okay, in einem Monat setzen wir die Saison so fort, wie sie damals pausiert wurde, dann hätten die Nets ja auch jetzt, also heute oder morgen, einen Coach verpflichten müssen, um sich halt darauf vorzubereiten. Ja, von daher. Ich glaube, es wäre halt ziemlich taktlos gewesen, jetzt jemanden während dieser Zeit rauszuschmeißen, vielleicht. Also
das auf jeden Fall.
Da waren die Nets ja mit Atkinson wirklich sehr, sehr knapp davor. Haarscharf. Sie waren halt nun mal noch davor. Das wäre jetzt vielleicht ist das ein Grund, warum man bei den Bulls da ein bisschen zögerlicher ist. Aber andererseits ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, sich wirklich einen Eindruck zu verschaffen, wenn man die Arbeit gar nicht sehen kann, weil die Arbeit momentan nicht stattfindet.
Eben, genau. Und zumal ja auch, also ich meine, die Bulls waren ja jetzt auch, oder es galt ja schon in der Liga so, gab es ja schon das Narrativ, oder beziehungsweise war man nicht mal ganz zufrieden, wie sie mit ihren Coaches umgegangen sind, so in den letzten Jahren. Und von daher sind sie vielleicht auch noch ein bisschen noch mehr drauf bedacht, da das jetzt die Sache jetzt so, oder also in welche Richtung auch immer sie geht, aber halt richtig anzugehen und da jetzt nicht irgendwie irgendwas eben zu machen, was eigentlich jetzt in der Phase jetzt irgendwie nicht so in Ordnung wäre oder so. Von daher. Und vielleicht auch wirklich, wie du sagst, halt einfach sich mal anzuschauen, wie arbeitet er denn. Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Boylan-Fan. Ich glaube, es gibt schon, also wie gesagt, was ich so höre, gibt es schon Tendenzen, aber es ist jetzt noch nicht ganz fix und von daher. Also ich glaube nicht, dass es jetzt, nehmen wir an, Boylan bleibt jetzt erstmal und zur neuen Saison kommt vielleicht ein neuer Coach oder so, keine Ahnung, dann fehlt jetzt nicht viel, glaube ich. Also dann wären es halt 8 Spiele gewesen für die Playoffs, hätten sie sich nicht qualifiziert und die 8 Spiele, ob da jetzt so viel Basis für die Zukunft gelegt worden wäre, dass das jetzt wirklich sinnvoll gewesen wäre, weiß ich nicht.
Ja. Da bin ich mir auch tatsächlich nicht so ganz sicher, aber dann lass uns doch mal, wo wir jetzt schon wieder zu den Bulletten abschweifen, es tut mir leid, also ich meine, es war meine Schuld.
Du hast, es ging von dir aus.
Kein Vorwurf. Also wenn, ich mache mir Vorwürfe, du weißt, wie das ist.
Ja, stimmt.
Grundsätzlich, vielleicht fangen wir damit mal so an, wie findest du es denn grundsätzlich, dass sie das Ding wohl wieder starten, wobei man ja dazu sagen muss, es sind noch einige Fragen nicht beantwortet, es ist jetzt erstmal der grobe Plan. Man weiß nicht, ob in 2 Monaten Florida noch wie so eine gute Idee wirkt, wie es momentan ist. Das muss alles noch geklärt werden. Aber sagen wir mal grundsätzlich, dass dieser Plan vorliegt und dass sie sich einigen konnten und dass quasi, sagen wir mal, ein Fahrplan steht. Wie findest du das?
Also wir haben ja grundsätzlich mal die Diskussion schon, also was jetzt die Frage angeht, ob Sportligen jetzt starten sollen oder nicht, hatten wir ja schon rund um die Bundesliga mal, also vor unserer Pause jetzt. Ich finde den Ansatz, den sie fahren, finde ich relativ gut. Auch, dass sie, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass sie auch die Spieler aktiv befragt haben, ob sie denn weiterspielen wollen. Fand ich einen sehr, sehr guten Ansatz, weil ich glaube schon, das ist wichtig, weil das sind ja diejenigen, die im Endeffekt da auch irgendwo, ihre Gesundheit so ein bisschen riskieren, theoretisch. Beziehungsweise die sich da wahrscheinlich oder während dieser ganzen Phase der größten Gefahr aussetzen, dass sie sich eventuell doch dann anstecken. Und von daher sollten die auch ein Mitspracherecht haben. Natürlich sind da diverse Interessen dabei. Natürlich ist das finanzielle Interesse sicherlich wahrscheinlich das erste, würde ich jetzt mal so spekulieren. Aber wie gesagt, es ist es überall und wir sind bei allem, was wir öffnen, besteht ein Risiko, und ich habe auch irgendwo gehört, irgendjemand hat gesagt, also es ist halt, das ganze Leben ist ja irgendwo eine Risikoabwägung. Also wenn wir rausgehen, kann uns ja theoretisch immer irgendwas passieren. Wenn wir irgendwo essen gehen, kann theoretisch, wir wissen nicht genau, welche Lebensmittel verwendet wurden, beziehungsweise welche Qualität. Also es passiert immer irgendwo ein Risiko, und wir müssen halt jetzt wahrscheinlich irgendwo, gerade momentan oder in einer Zeit, in der wir jetzt noch keine Medizin haben, keinen Impfstoff haben, nicht genau wissen, wie wir mit diesem Virus umgehen, müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen, müssen wir lernen, wie wir mit diesem Risiko jetzt halt umgehen können. Und das ist halt jetzt eben eine Lernphase, und ich kann es nachvollziehen aus Liga-Sicht einfach, dass es weitergeht. Wie ich auch damals gesagt habe, ich meine, alle anderen Bereiche sollen ja auch wieder losgehen. Dass es irgendwie nicht reibungslos geht, dass es da irgendwie keine perfekte Lösung gibt, sehe ich irgendwie schon, dass da sicherlich auch Kritikpunkte gibt. Aber ich finde es jetzt mal grundsätzlich, ich finde es legitim, Überlegungen anzustellen, wie man das, was man macht, was seine Hauptaufgabe ist, jetzt unter den neuen Umständen fortführen kann.
Ja, also ich glaube halt auch einfach, dass der finanzielle Schaden, der sonst entsteht, wäre halt einfach auch nochmal eine Ecke krasser, also was ja irgendwie so ein Teil von diesem Ganzen ist und warum man auch die Spieler natürlich dazu bekommt, dass sie dem Ganzen zustimmen. Die kriegen ab August halt wieder ihr volles Gehalt, während sie vorher irgendwie, also ist jetzt auch, wenn man bedenkt, wie hoch die Summen sind, sind 25% Einbußen jetzt auch nicht viel, aber da ist halt das Interesse groß. Die Liga hat ein massives Interesse, auch gerade mit der Summe der Spiele, was so ein Punkt ist, den ich eher ein bisschen kritischer sehe, aber da können wir gleich noch zukommen. Aber dass sie es jetzt halt wieder hochfahren, es gibt halt viele gute Gründe, und ich als Reporter, als Fan freue mich auch drauf. Also dass es halt einfach irgendwie wieder auch ein bisschen aktuelles Geschehen gibt, womit man sich befassen kann. Also mir macht das zwar auch immer Spaß, mir alte Spiele anzugucken und so, und auch mich da irgendwie in lange vergessene Geschehnisse nochmal einzulesen und solche Geschichten, das macht mir schon Laune, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche, und ich habe als Fan auch des Spiels einfach grundsätzlich ziemlich Bock, dass es wieder losgeht. Es ist halt einfach, also wie du schon gesagt hast, immer eine Frage der Abwägung, ne? Und gerade in den USA, wo halt einfach die Testkapazität noch nicht so groß ist, wo das man ist ein Punkt, andere gesellschaftliche und soziale Voraussetzungen hat als hier, muss man ja sagen, also auch für den Umgang mit diesem Virus, also da hat die Zahl der Toten 110.000 schon überschritten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also vor ein paar Tagen waren es 108. Ich glaube, es ist schon, schon drüber. Die Testkapazität ist eine andere als hier. Also hier wurde die Bundesliga schon ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern wurde kritisch gesehen, und auch die Basketball-Bundesliga, das galt schon auch als relativ großer Vorstoß. Aber hier ist es halt grundsätzlich möglich, sich testen zu lassen, und damit hast du eigentlich nochmal ein bisschen andere Voraussetzungen. Und ich bin jetzt halt einfach sehr gespannt, was in den nächsten anderthalb bis zwei Monaten in den USA halt noch passiert, was diese Situation angeht, weil so wie das jetzt gerade ist, wenn man halt sich vor allem Bilder von New York anschaut und dann halt das natürlich auch noch kombiniert mit den Protesten, über die wir auch noch sprechen wollen, die halt einfach gerade 100-mal wichtiger sind, wenn sich halt an dieser Situation nicht groß was ändert, dann weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht, ob sie das wirklich durchziehen können. Also ob dann wirklich die... Klar.
Da gibt es noch Variablen auf jeden Fall.
Ja, genau. Und deswegen ist es grundsätzlich erstmal, freue ich mich, dass es den Plan gibt, es wieder zu starten. Aber ich bin jetzt auch noch nicht zu 100% davon überzeugt, dass es wirklich so stattfinden kann, wie sie sich denken. Und das wäre dann mein nächster Punkt zu dem Modus an sich. Wie stehst du dazu?
Es ist ja... Also ich meine, es waren ja diverse Dinge in der Verlosung. Also jetzt haben wir ja diese 22 Teams eben und erstmal 8 Regular-Season-Spiele und dann, also quasi auf Basis des Spielplans minus der Teams, die jetzt eben nicht in dieser Bubble sind, und dann halt Playoffs. Ich habe mir dann so überlegt, ich meine, die anderen Sachen, die irgendwie zur Debatte standen, wie halt so eine Gruppenphase à la WM, wie irgendwie mit allen Teams spielen und auch die halt eben nicht, eigentlich überhaupt keine Chance mehr haben, wo dann auch Damian Lillard gesagt hat, also er möchte halt auch im Endeffekt nur spielen, wenn es wirklich eine realistische Chance hat, dass es um was geht. Wurde ja dann erst irgendwie kritisiert dafür, dass er es so gesagt hat, weil er wird ja bezahlt und so und bla bla. Aber ich kann das, also gerade mit Blick auf diese unsichere Situation, wie die Übertragung des Virus während sportlicher Aktivitäten und halt gerade bei so einem Kontaktsport, wie es Basketball ja nun mal ist, dazu auch der schöne Mythos des kontaktlosen Sports, wie sich das auswirkt, fand ich den Gedanken absolut legitim zu sagen, also jetzt einfach nur, also klar hast du dann wieder andere Implikationen, wie das Collective Bargaining Agreement, das du dann theoretisch auflösen kannst, wenn eine gewisse Anzahl an Spielen nicht erreicht wird oder TV-Gelder und so, aber irgendwo, dass es halt einen sportlichen Wert haben soll, habe ich absolut verstanden. Er hat es ja auch relativiert. Er hat ja gesagt, nicht ich trete dann, also er meinte damit nicht, er wird nie antreten, aber das ist halt einfach, dass er eigentlich schon möchte, dass es halt um irgendwas geht. Und in Anbetracht dessen, ich denke, für mich wirkt es wie eine recht saubere Lösung. Also es war ja immer der Punkt, okay, die Pause war jetzt sehr lang, nicht jeder hatte die Möglichkeit, irgendwo zu Hause wirklich an seinem Basketballspiel zu arbeiten. Ich glaube, Giannis, weiß ich nicht, ob der viel auf den Korb geworfen hat, er keinen Korb zu Hause, keine Ahnung, wie er das gemacht hat.
Ja.
Aber, und das zu dann eben, haben ja alle gesagt, halt auch die Spieler, dass sie einfach so einen gewissen Vorlauf brauchen erstmal, also halt so, um warm zu laufen. Dass du gleichzeitig jetzt noch irgendwie einen Modus geschaffen hast, in dem es noch ein gewisses Playoff-Rennen gibt, in dem es ein gewisses Seeding-Rennen gibt, in dem auch sich noch ein bisschen was tun kann, gleichzeitig man, also ich meine, 8 Spiele ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber man gleichzeitig die Möglichkeit hat, noch so ein bisschen reinzukommen, finde ich jetzt eigentlich nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt den Zeitrahmen gerade ehrlich gesagt nicht im Kopf, ich hätte ihn mir natürlich vorher rausschreiben können, aber gut, dafür sind wir ja nicht da.
Nee, aber Ende Juli nicht, bis Mitte Oktober.
Nee, genau, nee, aber für die 8 Spiele meine ich jetzt.
Ach so, also Playoff-Start sollte, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Mitte August?
Mitte August sein, ja.
Naja, dann bist du natürlich schon, dann ist es natürlich schon knapp für diese 8 Spiele, ne, irgendwo. Also gerade so von 0 auf 100 bin ich jetzt, ja, also halt mal sehen, wie die Belastung dann ist. Aber ich finde jetzt den Modus, ich glaube halt, jeder Modus hat halt seine Schwächen und seine Stärken. Ich hab jetzt für mich so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich alles bedacht habe, dass es okay ist. So. Also mal, wie gesagt, jetzt halt so in kurzer Zeit sehr viele Spiele und so durchdrücken, schwierig, aber ja, also gerade so, wenn man sich alles anhört, was so drumherum auch gesagt wurde, vorab gesagt wurde, was die Spieler wünschen, was irgendwie notwendig. Ich meine, es ist ja auch irgendwie so sie kommen doch jetzt auch auf diese Mindestanzahl an Spielen, oder, die sie brauchen, was TV-Gelder angeht. Oder
ja, genau, was die lokalen Verträge angeht, was halt einfach finanziell dann nochmal extrem wichtig ist. Das ist auch der Hauptgrund, also abgesehen von Zion Williamson, dass es halt, glaube ich, einfach noch eine Chance geben sollte, ihn in die Playoffs reinzubekommen.
Ja.
Also ich habe es übrigens gerade nochmal kurz nachgeguckt, also am 16., 17. August sollte dieses Qualifikationsturnier sein für den 8th Seed und dann ab dem 18. August soll die erste Runde losgehen. Also nur für unsere Chronistenpflicht, damit wir hier.
Genau.
Also das ist ja momentan auch der vorläufige Plan. Das ist ja noch nicht irgendwie offiziell, aber so hat's Shams berichtet und dann kann man davon ausgehen, dass da zumindest was dran ist. Also bei mir ist es eigentlich so, grundsätzlich finde ich es auch okay, dass man sich halt so ein bisschen, also sie mussten halt ziemlich viele Faktoren unter einen Hut bekommen. Das ist halt einerseits, also gerade das Wichtige mit den TV-Geldern. Es ist der Punkt mit, wie kommen wir irgendwie wieder ein kleines bisschen rein. Also es gibt ja außerdem für jedes Team irgendwie auch noch 2 bis 3 Testspiele vorher. Also so quasi eine kleine Preseason. Aber das reicht natürlich nicht eigentlich, um dann wieder reinzukommen. Und sie wollen halt damit so ein bisschen gewährleisten, dass die Playoffs dann einigermaßen normal stattfinden, also auf einem einigermaßen hohen Niveau. Muss aber schon dazu sagen, irgendwie hat das Ganze für mich auch so ein kleines bisschen so was Amerikanisches, sehr im Sinne von, es ist größer, als es sein müsste und damit halt vielleicht auch ein bisschen riskanter, als es sein müsste. Also das BBL-Konzept hier beispielsweise, klar, es hängen andere Summen da dran und so, deswegen kann man das nicht zu 100% vergleichen, aber da war das halt, sie haben sich gesagt, okay, es ist eine sportlich andere Situation, es wird auch nicht zu 100% das sein, was wir mit einer normalen Saison erreichen. Der Meister wird vielleicht auch ein bisschen was anderes sein, weil es ein bisschen mehr gimmicky ist, aber deswegen gibt es keinen Absteiger, gut, gibt es in der NBA sowieso nicht, aber darauf einigen wir uns jetzt, machen das halt mit 10 Teams, ziehen das ziemlich schnell durch, weil in der Zeit ist es leichter, die Sicherheit zu gewährleisten. Und die NBA-Lösung ist jetzt so ein bisschen, wir machen es halt riesengroß. Also es sind dann 2,5 Monate bis zu, die Leute in dieser Blase sich aufhalten. Und es sind viel mehr Menschen drin, als sein müsste. Also als wenn man einfach nur beispielsweise mit den 16 Teams, die so Stand Ende der Saison, also Stand Unterbrechung der Saison, also besser gesagt,
sozusagen,
ja, die qualifiziert gewesen wären. Das wäre immer noch viel, aber auf die Art und Weise hält es halt schon mal ein bisschen kleiner und man hätte auch, finde ich, schon drüber nachdenken können, ob man dann halt die erste Runde vielleicht ein bisschen modifiziert, also selbst wenn es nur Best of Five ist. Und so ist es halt irgendwie, gut, wir wissen, die TV-Gelder sind sehr wichtig, jedes einzelne Spiel ist auch wichtig finanziell, gerade in der ersten Runde, also das habe ich jetzt auch nochmal nachgelesen, weil das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber gerade für die Teams selbst ist die erste Runde wichtiger als die späteren Runden, weil sie da noch lokal was verkaufen können.
Ah, also, okay.
Während ab der zweiten Runde ist halt alles National TV und davor gibt es aber halt noch da höhere Einnahmen. Deswegen ist die erste Runde sehr wichtig und diese ganzen Faktoren führen halt dazu, dass es halt insgesamt komplizierter wird. Und auch, dass es 22 Teams sind statt 16, macht halt diesen Pool einfach nochmal größer. Dadurch werden noch viel mehr Tests nötig. Dadurch werden andere Möglichkeiten, also werden andere Herausforderungen gesetzt. Und ich kann es alles verstehen. Ich denke mir nur, es müsste vielleicht nicht ganz so kompliziert sein. Aber gut, irgendwie, wenn man sich halt anschaut, welche Faktoren da alle mit reinspielen, dann gab es wahrscheinlich auch keine perfekte Lösung oder keine Lösung, die jetzt total einfach ist. Ne? Also
es ist, glaube ich, immer so ein Punkt. Also ich meine, ich finde, also ich bin bei allem, was du jetzt gesagt hast, bin ich bei dir. Und das sind halt, aber uns, also im Endeffekt können wir es halt, wir können es aus einer in Anführungszeichen idealistischen Position halt betrachten, weil wir sagen, also ich finde auch klar, je weniger Leute involviert sind, desto geringer das Risiko, dass sich jemand ansteckt, desto einfacher ist die Sache zu handeln, desto sicherer ist die ganze Sache. Aber ich bin auch immer auf den Punkt, diese klingt ja wahrscheinlich immer wieder durch, dieses immer mehr Geld, immer mehr Geld, immer mehr Geld, und Geld ist so der zentrale Antrieb in allem, was wir so tun. Brauche ich nicht. Finde ich auch eigentlich keinen guten Ansatz. Ich weiß halt nur nicht, wie man in so einer Situation jetzt vorgehen kann. Also man kennt jetzt die Zahlen irgendwie nicht, man kennt irgendwie nicht die Implikationen, die Folgen, die es wirklich hätte, wenn du es jetzt wirklich gekürzt hättest, also was dann auch die langfristigen Folgen dann sind, also was dann halt irgendwie welche, und da...
Und ja, also das muss man vielleicht noch dazu sagen, wir reden ja in dem Fall nicht von wirklich mehr Geld, sondern eher von mehr oder weniger Verluste, weil also das ist schon alles schon eine krasse Verlustsaison ist, das ist ja quasi schon safe.
Genau, und da wollen sie jetzt halt retten, was für sie vielleicht zu retten ist, kann ich aus der Perspektive auch irgendwo nachvollziehen. Ja. Also, dass man sagt, aber ich meine, der Testfaktor ist halt ein Punkt, den ich schon auch sehr, sehr groß finde, gerade in den USA, wie du vorhin gesagt hast. Aber irgendwo, ja, sie müssen, es wirkt tatsächlich, du hast recht, es wirkt tatsächlich größer, als es sein müsste. Also, dass man da jetzt irgendwie noch halt, also, wie gesagt, ich finde es okay, dass man Spiele vor den Playoffs spielt, einfach um so ein bisschen reinzukommen, finde ich okay. War mir aber mit der ersten Runde tatsächlich so auch nicht bewusst, dass die finanziell so viel lukrativer ist als die späteren. Aber dann halt, dass man dann halt eben so an diesem Format festhält und dann halt so sagt, okay, es muss halt alles Best of Seven sein. Klar, finanziell, aber es ist halt irgendwie gefühlt, aus der Distanz wirkt so, als hätte man das auch ein bisschen komprimieren können. Hätte halt einfach dann sagen, also hätte man ja sagen können, okay, wir beißen jetzt in den sauren Apfel und wir sagen jetzt, wir machen es jetzt dieses Jahr, es ist, wie es ist, so wie es die WBL gemacht hat, wie du gesagt hast, und machen es ein bisschen kleiner. Gleichzeitig, wie gesagt, wenn es nicht dein Geld ist, dann gibt man es auch leichter wieder her.
Ja, ja, absolut.
Also dann, ja, ist schwierig.
Ich habe aber auch so ein kleines bisschen dazu noch egoistisch gedacht, dass, oder also was heißt egoistisch, aber ich habe halt überlegt, wie das für mich wäre, wenn ich jetzt in den USA ein NBA-Reporter wäre und die Möglichkeit hätte, als einer von relativ wenigen, weil es werden ja nicht viele Leute sich dafür akkreditieren können, ob ich das quasi überhaupt machen wollen würde, da 2,5 Monate mich in Disney World aufhalten und eigentlich halt auch nicht raus, weil die Spieler dürfen ja ich glaube bis zu 3 Familienmitglieder und in manchen Sonderfällen auch noch ein paar mehr dabei haben, wenn es halt irgendwie direkte Familie ist, ab der zweiten Runde. Das also finde ich auch wichtig, weil wenn du da nicht rauskommst und deine Familie nicht hast, aber wenn ich quasi ein Reporter bin, habe ich diese Sonderrechte glaube ich nicht und dann wären für mich irgendwie 2,5 Monate da absolut nichts, worauf ich Bock hätte. Und also eigentlich ist das so, bei den Playoffs dabei sein und so, ist ja schon an sich ein Traum. Und auch gerade, dass das alles an einem Ort ist, ist ja eigentlich total geil.
Ja.
Aber 2,5 Monate nicht raus können, das ist halt schon was, wo ich dann überlegt habe, gut, wenn ich da jetzt die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Und das ist halt, wenn das einen Monat wäre, dann würde ich da halt nicht drüber nachdenken. Dann würde ich sagen, ja, klar, die Möglichkeit ist mega geil, die kriege ich auch nie wieder, das mache ich auf jeden Fall. Wenn wir da dann irgendwie von einem Vierteljahr sprechen
fast. Vierteljahr ist schon ordentlich, ohne.
Wenn man das bis zum Ende durchzieht. Und man muss ja auch schon ein bisschen früher da sein, wegen der ganzen Quarantäne-Kacke und so. Also ja. Das ist halt schon nochmal dann irgendwie auch ein anderes zeitliches Investment, ne? Aber wie gesagt, es kommen viele Faktoren dazu.
Ja.
Wie findest du diese etwas schwurbelige Lösung um den achten Platz in der jeweiligen Conference?
Du meinst, dass man, wenn sie maximal 4 Spiele voneinander getrennt sind, 8 und 9, dass sie dann den achten Platz ausspielen?
Genau, und dass der mehr Siege hat, braucht nur einen Sieg und der weniger Siege hat, braucht 2 Siege, um dieses Duell zu entscheiden.
Also auch da wieder, da sind es halt eben, also ich meine, ich glaube schon, ich finde es gut, dass sie dem Rechnung tragen, dass eben im Normalfall der Achte fix qualifiziert ist und jetzt eben er, obwohl die Saison de facto beendet ist, er jetzt auf einmal nochmal so eine extra Chance in Anführungszeichen hat, eben rauszufliegen, beziehungsweise der Neunte dann nochmal eine Chance hat und dass man dann sagt, okay, aber er hat zumindest dadurch, dass er die Saison als Achter beendet hat, einen kleinen Vorteil, muss eben nur ein Spiel gewinnen. Finde ich eigentlich von der Idee her ganz gut. Ich finde es auch nicht schlecht, dass sie dem Rechnung tragen, dass sie eben nicht die komplette Regular Season ausspielen. Ich meine, was ich mir jetzt gedacht habe, ich meine, wir haben jetzt, es sind 4 Spiele und im Endeffekt kann es ganz schnell passieren eigentlich, dass wir dieses Play-In-Turnier gar nicht haben. Also ich meine, ich glaube nicht, dass die Wizards groß aufholen werden. Sind 4,5 Spieler dann.
Im Osten kann man sich das, glaube ich, sowieso sparen. Also wobei es da halt auch egal ist, ne? Weil da spielen halt dann sowieso 2 Teams gegeneinander, die in einer richtigen Serie dann nichts reißen werden. Also da geht es dann darum, wer in der ersten Runde eine Tracht Prügel kassiert.
Genau. Und im Westen, ich meine, da sind ja auch die Blazers 3,5 Spiele hinter den Grizzlies. Und natürlich, da sagt man jetzt, also wir wissen, das finde ich ja, also können wir gleich noch kurz drüber reden, das finde ich ja das Interessante auch, weil wir jetzt einfach gar nichts wissen. Also so, was die Teams jetzt angeht. Also wir haben ja überhaupt keine Ahnung, wer jetzt was in dieser Phase gemacht hat. Und
wir wissen nur, dass die Blazers wahrscheinlich Nurkic und Zach Collins zurückbekommen.
Ja, genau. Und dadurch eben, dass, also die haben zwar diese lange Pause jetzt natürlich, aber dadurch, dass die anderen auch so eine ganz komische lange Pause hatten, in der sie auch nicht so viel machen konnten, ist vielleicht der Abstand von, also gerade für Nurkic vielleicht der Sprung gar nicht so, also etwas geringer, als er normalerweise wäre bei einem Comeback. Aber ja, also es könnte passieren, dass wir es am Ende nicht haben, weil ich meine, also es ist halt, je nachdem, wie sich's dann ausspielt, vielleicht gibt es gar keinen, der wirklich innerhalb dieser 4 Spiele hinter den Grizzlies ist. Ich glaube es jetzt nicht. Aber ich finde es dann, es klingt schwurbelig und es klingt irgendwie kompliziert, aber auch da wieder, da musst du halt diese ganzen Faktoren mit einrechnen, dass du jetzt einfach, also, und ich glaube, es ist halt irgendwie so ein Versuch, es halbwegs gerecht zu machen und dann aber trotzdem noch irgendwie einen Wert drin zu haben, den sportlichen.
Ja, und Zion noch eine Chance zu geben.
Und Zion halt noch eine Chance zu geben, genau.
Weil eine Erstrundenserie Lakers gegen Pelicans würde halt einfach, da würden ein paar Verluste wieder reingeholt, sagen wir mal so. Käme ganz gut an, glaube ich.
Ja, und ich meine, die Pelicans dann auch, Redick war ja auch verletzt eine Zeit lang, bevor pausiert wurde. Und ist ja jetzt auch nicht das unwichtigste Puzzlestück in dem Gesamtkonzept der Pelicans.
Ist aber natürlich auch so, Ende der, also bei der Unterbrechung war ja immer die Ansage, ja, die Grizzlies haben den härtesten Rest-Schedule und die Pelicans haben den leichtesten Rest-Schedule. Deswegen gab es ja immer dieses Gedankenspiel, die können das ja noch schaffen. Ja. Jetzt hat natürlich kein einziges Team mehr einen leichten Schedule, weil es ja bei allen darum geht, jetzt spielen sie ja nur noch gegen Teams, die
auch da sind,
die in der Playoff-Blase quasi auch aktiv sind. Also außer jetzt meinetwegen, die Wizards sind dann trotzdem kein gutes Team, nur weil sie da dabei sind. Aber du weißt, was ich meine. Insgesamt steigt ja das Niveau extrem. Deswegen steigt so die Durchschnittsschwierigkeit von so einem Rest-Schedule steigt ja dann im Zweifelsfall an. Deswegen muss man auch gucken, wie groß dieser Vorteil dann noch ist. Aber ja, das ist halt, ich finde das halt einfach nur so lustig, dass diese Zahl dann jetzt so krumm geworden ist und dass vor allem so dieses Ungleichgewicht mit Westen und Osten so groß ist. Einfach letztendlich, weil man halt gucken wollte, wie gibt man, sage ich jetzt mal, Zion, aber auch Lillard quasi nochmal die Chance da irgendwie noch, weil das halt einfach auch, große, wichtige Namen sind. Und also, dass halt auch die NBA damit das klare Eingeständnis zeigt, die sind im Westen, die sind nicht im Osten. Also, dass das Teilnehmerfeld im Westen so viel größer ist. Ich glaube, wenn man sich's hätte aussuchen können im Ligabüro, hätte man wahrscheinlich die Spurs trotzdem dann außer Acht gelassen, aber ist jetzt nicht passiert.
Ja, und die Suns auch, ne?
Und die Suns, ja.
Also ja, es ist...
Die ja eigentlich auch rechnerisch quasi so ziemlich gar keine Chance haben.
Nee, also 6 Spiele zurück. Also gut, hinter den Grizzlies, bei den Blazers, Pelicans, Kings sieht es ein bisschen anders. Also da sind es dann nur 2,5. Aber ja, also glaube ich jetzt auch nicht, dass da große Möglichkeiten bestehen. Ist wahrscheinlich dann aber auch ein Ding, ich meine, sie mussten ja die ganzen... Also sie brauchten ja auch die nötigen Stimmen der Owner.
Ja.
Das heißt, da ist dann natürlich auch so ein Ding, okay, wie... Die Suns stimmen natürlich dann eher dafür, das zu tun, wenn sie dabei sind, als wenn sie es nicht tun. Und beziehungsweise du musst halt irgendwo auch da dafür sorgen, dass du dann wirklich die nötige Unterstützung auch und halt nicht auch nur vielleicht eine knappe Mehrheit hast, sondern halt wirklich eine größere Mehrheit irgendwie dafür hast. Also dann wahrscheinlich, das ist dann irgendwie auch nochmal ein Faktor. Es ist halt, wie gesagt, da ist halt auch viel, viel Politikum hinter den Kulissen wahrscheinlich mit im Spiel, dass es dann wirklich dazu kommt. Also ich muss sagen, wenn wir jetzt mal rein sportlich betrachtet, finde ich schon okay, dass es eine Chance gibt. Also A, vielleicht Morant gegen Zion zu sehen im Duell um Platz 8 und dann
in der Relegation, absolut.
In der Relegation,
genau. Werder gegen HSV.
So ist es, ja. Ist ja eigentlich dein großes Event noch dieses Jahr eventuell.
Ich glaube nicht, dass Werder es in die Relegation schafft.
Wer weiß.
Aber vielleicht, ja,
das gelingt auch die Überraschung gegen Bayern. Also,
wahrscheinlich.
Nee, aber also von daher finde ich sportlich, finde ich schon interessant. Und es ist natürlich auch irgendwie die Sinnhalt Überlegung, die Liga natürlich anstellt. Aber ja, die Zahl, du hast schon recht, es wirkt halt so ein bisschen, ja, okay, 4 Spiele, es hätten auch 2 sein können, 3 sein können.
Ja, ja. Aber ich meine, wer weiß, also grundsätzlich, dass man da ein bisschen rumspielt, finde ich schon auch okay. Ja. Ich habe mir eigentlich grundsätzlich gedacht, dass sie ein bisschen mehr rumspielen würden. Also, dass die Playoffs an sich dann total konventionell ablaufen würden, das hat mich eigentlich eher sehr überrascht. Mhm. Aber ich glaube, sie wollen auch nicht, dass alle Leute dann darüber reden, von wegen dieser Titel ist nichts wert oder hat ein Asterisk oder dieser Quatsch. Also
letztendlich, das wird eh passieren, oder?
Bitte?
Es wird eh passieren, oder? Also ich meine...
Es wird in dem Moment passieren, ja, auf jeden Fall. Und es wird immer irgendwelche Leute geben, die bei Twitter es dann alle besser wissen. Aber also, gut, um echt zu sein, wenn wir jetzt darüber reden, wie viele Titel Tim Duncan gewonnen hat, dann redet doch auch keiner darüber, dass die 99er-Saison Bullshit war. Oder dass die Heat 2012, also dass LeBron da seinen ersten Titel geholt hat, redet doch auch keiner mehr darüber, dass das eine Lockout-Season war. Und die waren auch anders als eine normale Saison. Also
ja.
Letztendlich finde ich...
99 vielleicht noch eher als 2012, ne?
Ja, das eher. Das eher, auch weil das Niveau noch viel schlechter war. Also 2011, 12 war es ja so, dass sich die allermeisten Spieler halt fit gehalten haben, viele ja sogar auch in der Übersee gespielt haben und so, also das waren ein bisschen andere Bedingungen, aber ja, also grundsätzlich, dass das Niveau da eine Katastrophe war, also ich bin neulich mal über ein Spiel aus der Saison gestolpert, ich weiß gar nicht mehr genau, wer da gegeneinander gespielt hat, aber ich bin irgendwie, als ich im YouTube-Rabbit-Hole gelandet bin, bei alten Spielen, und das ist halt schon, also in der Zeit war jetzt, glaube ich, grundsätzlich das Niveau in der Liga nicht so bahnbrechend gut, so in der Breite, wie es später teilweise war, aber das war schon einfach sehr schlecht. Also, und da waren vor allem einfach wirklich viele Leute, so ein bisschen so die 1970er, 1960er Don Nelson Bierbäuche, konnte man das ein bisschen häufiger sehen. Und klar, aber ganz ehrlich, richtig häufig hört man jetzt nicht, ja, also Tim Duncan hat 5 Ringe gewonnen, aber einer davon ist eigentlich viel weniger wert.
Ja,
sondern sagt er, Tim Duncan hat 5 Ringe gewonnen. Und so soll es eigentlich auch sein. Und ich glaube schon, dass es jetzt auch immer Leute geben wird, die, also vor allem, wenn ihr Team verloren hat, mal gucken, welches das sein wird oder welche das sein werden, die werden lauter darüber reden. Also, dass es in Houston jetzt schon Planungen gibt, wie man das dann diskreditiert, welches Team am Ende den Titel holt, da gehe ich von aus. Aber letztendlich für das große Ganze ist es, um ehrlich zu sein, doch scheißegal.
Stimmt. Für jeden einzelnen Konkurrenten gibt es da wahrscheinlich schon einen vorgefertigten Text.
Ja, ich glaube auch. Der liegt schon vor beim Liga-Büro.
Das glaube ich auch. Ja, klar. Nee, auf jeden Fall. Nee, stimmt schon. Also irgendwo muss man ja auch sagen, es sind ja irgendwo, also natürlich gab es jetzt unterschiedliche Trainingsvoraussetzungen während dieser Pause und die Superstars, also selbst da wird es wahrscheinlich noch irgendwie Unterschiede geben, was die Trainingsvoraussetzungen angeht. Aber grundsätzlich sind ja die Bedingungen mal für alle erschwert jetzt. Also es ist halt, also und dann ist ja irgendwo auch trotzdem eine besondere Art der Meisterschaft. Kann ja auch ein bisschen ins Positive, rücken. Also, dass du eben unter diesen niedrigen Umständen es geschafft hast, dich als Team und auch als Einzelner so vorzubereiten, so auf die neuen Gegebenheiten einzustellen so auch innerhalb kürzester Zeit wieder zusammenzufinden oder nochmal anders zusammenzufinden, dass du halt dann, ja, das irgendwie am besten hinbekommen hast. Das ist ja auch irgendwo auch eine Leistung, weil, also allein, also A, Vorbereitung, aber B, auch die neue Erfahrung, plötzlich ohne Zuschauer zu spielen.
Ja.
Also das ist ja, das sind ja alles Sachen irgendwo, auf die du dich neu einstellen musst und alles Dinge, die es halt auch eben auch eher schwer irgendwo. Was jetzt dann, ob das Niveau, keine Ahnung, ob das Niveau dann höher ist, wahrscheinlich eher nicht. Wenn das Niveau schwächer ist, klar, kannst du dich darauf konzentrieren, aber du musst auch erstmal damit klarkommen und damit dann daraus das Beste machen.
Ja, ich bin auch ziemlich gespannt, wie das aussehen wird. Also es gibt ja anscheinend auch noch die Überlegung, ob sie in die Halle Crowd Noise von NBA 2K reinpumpen sollen, okay. Wenn man irgendwie so ein bisschen mehr diese Experience hat. Aber also grundsätzlich denke ich mir bei vielen Basketballern, die allermeisten werden den Großteil ihrer Spiele in ihrem Leben oder den Großteil ihrer Trainingseinheiten werden sie ja nicht vor einem 20.000-Leute-Publikum gemacht haben, sondern häufig auch in einer leeren Halle. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass es Auswirkungen hat, aber ich weiß nicht, ob die so groß sein werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute, also gerade die jetzt halt irgendwie erfahren sind, und die halt in der Lage sind, sich auf den Punkt zu fokussieren, dass die das jetzt nicht irgendwie wahnsinnig groß rausbringen wird aus ihrer Routine. Also würde ich eigentlich denken, weil so natürlich ist es mittlerweile so, dass viele von den Spielern schon an der Highschool halt landesweit bekannt sind und alles, was sie machen, auch im Fernsehen läuft oder was auch immer. Aber seien es Trainingsspiele, so Scrimmages, seien es die Erfahrung, die du in deiner Kindheit und Jugend machst, es ist ja nicht so, dass man immer das gewohnt ist, dass man in einer riesigen, prall gefüllten Halle spielt. Mhm. Deswegen, vielleicht ist dieser Faktor auch gar nicht so wichtig, aber vielleicht auch doch. Also da bin ich halt total gespannt, weil ich es auch nicht wirklich einschätzen kann.
Es war halt zuletzt, waren sie es halt gewohnt. Wo ich halt gespannt bin, da hatten wir auch, als die Bundesliga wieder losging, ja auch so dieses Ding, ja, für Trainingsweltmeister eigentlich optimale Bedingungen. Und wenn es jetzt, also weil eben dieser Druck der zigtausend Augenpaare, die auf dich unmittelbar gerichtet sind, die du halt eben auch im Endeffekt in der Masse siehst, nicht da ist. Da bin ich jetzt gespannt, zum Beispiel, wie sich es auf Freiwürfe auswirkt. Also natürlich hast du den Druck, oder auch schlechte Freiwürfe, die angeblich im Training so und so viel versenken. Natürlich hast du den Druck, dass ein Spielstand existiert, den du ja beeinflussen musst in irgendeine oder die andere Richtung, aber du hast eben nicht, du guckst nicht Leuten in die Augen, die dir in die Augen gucken, sozusagen. Ob da vielleicht im Kopf dann irgendwo sowas, was frei wird oder so, ich weiß es nicht.
Aber dein Vereinsboss würde sagen, dass er ein Milliardenpublikum zusieht.
Ja.
Und ich glaube, dem ist man sich schon auch gewahr, wenn man da an der Freiwurflinie steht.
Aber du spürst es vielleicht weniger. Also ich weiß nicht, ob du, keine Ahnung, ich weiß es eben auch nicht, aber ich bin gespannt, ob es da irgendwie so Nuancen gibt, die es halt einfach irgendwie so ein bisschen verändert.
Ich bin auch gespannt, also in der Bundesliga hast du ja, also ich weiß natürlich wegen Werder, wo sich ja jetzt mehrfach andere Mannschaften darüber aufgeregt haben, dass die Bank so laut ist. Was ich glaube, also das ist das Absurdeste, was ich jemals gehört habe, dass sich in einem Fußballstadion Leute darüber beschweren, dass es zu laut ist.
Ja.
Also finde ich unfassbar geil. Also das ist auch so das größte Mimimi, was ich je gehört habe.
Egal. Stimmt,
ja. Ich frage mich halt, wie das in der NBA abläuft. Also ob man beispielsweise dann Patrick Beverley sieht, wenn er gerade nicht auf dem Feld ist, dass er unter die Korbanlage geht und halt den Freiwürfer so fixiert und ihm irgendwie erzählt, so dich mach ich kaputt, wirf daneben, was auch immer.
Ja, stimmt, ja.
Ob es solche Fälle geben wird, ob es dann Cheers geben wird, weil das ist halt auch noch so ein Faktor. Es gibt ja in der NBA quasi keine Auswärtsfans. Jetzt ist aber halt alles auf einem neutralen Boden. Damit macht es halt, also das ist halt nochmal so eine Komponente.
Meinst du?
Bitte?
Gibt es einen Hallen-DJ, meinst du?
Kann ich mir gut vorstellen, dass es das geben wird. Ich meine, das sind wichtige Ausgaben. Das sind Leute, die man zweieinhalb Monate jeden Tag testen sollte. Damit die ihre Geräuschkulisse da reinpumpen können. Nee, also ich glaube, das ist noch gar nicht entschieden, wie sie das machen. Also deswegen auch diese Crowd-Noise-Überlegungen, die gibt's halt, aber ich weiß nicht, ob sie es umsetzen werden.
Ja, ich bin sehr gespannt. Und wie gesagt, sportlich finde ich es insofern interessant, als dass man halt, wie gesagt, einfach nicht weiß, wer wieder reingeht und das halt theoretisch kann ja alles durcheinander gewirbelt werden. Also immer an, die Grizzlies kommen auf einmal ins Rollen, die Lakers nicht. Und dann hast du, also ich meine, die gefühlt sind für mich die Möglichkeiten von Überraschungen wesentlich höher, als sie es normalerweise sind.
Würde ich auch denken. Und ich glaube, die wären auch viel größer, wenn sie halt Best-of-Five-Serien gemacht hätten, zum Beispiel in der ersten Runde. Aber trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass es halt jetzt eher passieren kann, dass ein Team zum richtigen Zeitpunkt heiß läuft und vielleicht schneller mit den Bedingungen klarkommt. Also Mark Cuban hat ja beispielsweise auch darüber geredet, dass Luka Doncic zu dem Zeitpunkt, wo die Saison unterbrochen wurde, halt starke Probleme mit der Hand hatte und seine Hand jetzt wieder vollkommen okay ist. Vielleicht ist er dann viel gefährlicher. Ich meine, sie spielen trotzdem gegen die Clippers und werden gegen die nicht gewinnen, aber vielleicht wird die Serie halt viel spannender und vielleicht macht das die Clippers müde und dann ist die nächste Runde schwierig. Also wer weiß. Ja, James Harden, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, aber James Harden sah ja neulich aus, als hätte er einfach monatelang nichts gegessen, aber einfach nur jeden Tag trainiert. Was eigentlich nicht James Harden typisch ist, aber die Stripclubs hatten halt auch zu. Also, das war richtig krass. Also das Bild musst du dir angucken. Das ist echt relativ eindrucksvoll.
Jokic ja auch.
Jokic hat Abs.
Jokic hat Abs, Beach Ready und so. Ja, eben, das sind halt irgendwie so, ich meine, wir haben ja auch schon mal drüber spekuliert, wer etwas schwerer zurückkommt, aber vielleicht ist genau das Gegenteil der Fall. Und es ist irgendwo so ein, wir sehen nur noch Top-Athleten rumrennen.
Es wäre halt relativ lustig, wenn so jemand, bei dem man das überhaupt nicht auf dem Schirm hat, jetzt auf einmal mit einer Plauze ankommt oder so ein Porzingis, der einfach total dünn ist, dass der jetzt auf einmal dann halt so 30 Kilo zugenommen hat. Aber ich glaube halt, das haben ja sowieso alle Teams gemacht, dass sie ihren Spielern halt Trainingsequipment zur Verfügung gestellt haben und ihnen so eine gewisse Workout-Routine mitgegeben haben. Das ist dann natürlich trotzdem, sind das andere Bedingungen, als wenn du jetzt jeden Tag in der Trainingshalle stehst und da deine Anweisungen bekommst. Aber ich glaube eigentlich, dass die meisten schon professionell arbeiten. Also ich glaube nicht, dass es diesen Punkt gibt, wie es das halt früher, also zum Beispiel während diesem 98er Lockout gab, wo dann halt Leute einfach total überrumpelt davon sind, oh, es geht weiter, verdammt, ich war ja seit 3 Monaten nicht auf dem Stepper. Ich glaube halt nicht, dass das nochmal passieren würde, deswegen. Aber ich glaube, sie keinen Rhythmus mehr haben.
Ja, das wird bei Basketball, das wird es wahrscheinlich.
Aber ich glaube, das geht halt relativ schnell, dass man den wiederbekommt. Also, wenn man diese quasi kleine Preseason mit reinrechnet, dann haben ja die Teams irgendwie 10 Spiele, bis die Playoffs losgehen. Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall reicht. Also hier in der Bundesliga, gut, sind auch wieder ein bisschen andere Bedingungen, aber hier hatte ich auch das Gefühl, so die ersten beiden Spieltage waren ja vom Niveau her wirklich ziemlich dürftig, weil sich, glaube ich, auch alle ein bisschen mehr gewöhnen mussten. Und mittlerweile ist es ja eigentlich wieder relativ normal. Also nicht, dass deswegen jedes Spiel gut wäre. Das ist nämlich einfach nicht die Normalität, aber
eben, das war es vorher auch nicht, also.
Eben, genau. Aber es hat sich, finde ich, wieder so mehr normalisiert. Und ich glaube eigentlich, dass das in der NBA ähnlich sein wird. Die Frage ist halt, wenn sie halt wirklich jede zweite Nacht spielen, inwieweit sich das auf Verletzungen und so auswirkt. Aber auch das.
Da bin ich halt auch mal gespannt, ja. Stimmt. Ja, es wird interessant, wenn es denn stattfindet. Also momentan sieht es ja so aus, aber wir werden mal sehen. Ja, wir werden dann wahrscheinlich auch genauer da mal auf die Teams eingehen, dann vielleicht so nächste Woche, übernächste Woche, dann was wir so denken. Aber nur ganz kurz vielleicht so zum Abschluss. Also im Osten stehen wir ja, aber wer ist dein Tipp jetzt für Platz 8 im Westen?
Memphis. So spontan. Aber, also ich muss mich noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, aber aktuell glaube ich, sie hatten halt diesen Nachteil mit dem Schedule, den haben sie jetzt nicht mehr, sondern sie haben den Vorteil, dass sie die beste Bilanz haben und dass sie, wenn sie den 8. Platz halten können, dass sie nur 1 von 2 Spielen gewinnen müssen und das traue ich ihnen zu. Also ich glaube auch, dass dieses Format, wie es jetzt ist, eventuell den jüngeren Teams ein bisschen entgegenkommen kann. Also die halt junge Beine haben, die vielleicht auch schneller regenerieren. Und von daher, ich glaube eigentlich sie, aber also Portland würde ich schon auch auf jeden Fall eine Chance einräumen. Bei New Orleans bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das sind so die 3 Teams, um die es geht und ich würde Stand jetzt Memphis schätzen. Du?
Ja, ich tendiere auch zu Memphis, einfach weil der Vorteil schon, also was die Bilanz angeht, schon einfach da ist, auch wie du gesagt hast, mit diesem einen Spiel. Ich meine, was ich halt, mal abgesehen davon, es wird halt schon geil, wenn der 9-Platzierte das erste Spiel gewinnt. Also dann halt so dieses eine Do-or-Die-Spiel dann sozusagen, so unmittelbar.
Das ist ja eigentlich auch der Effekt, den sie haben wollen, ne? Ja. Weil das ist dann halt schon, bevor die Playoffs losgehen, absolutes Must-See-Spiel.
Ja, absolut, absolut. Von daher vielleicht ist es dann auch wirklich ein Format für die Zukunft vielleicht so ein bisschen, dass man da ein bisschen guckt, ob man da nicht vielleicht noch mehr macht, dass man auch eben mehr Leute, also mehr Teams vielleicht noch mit reinbringt dann. Aber ja, ich glaube, Ich glaube, ich würde auch auf Memphis setzen, tatsächlich. Und ich kann mich. Und sie spielen, ich sage, sie spielen gegen New Orleans. Weil ich irgendwie glaube, dass, oder ich könnte mir gut vorstellen, dass die Pelicans jetzt nochmal dass sie ihre Wehwehchen hinter sich gebracht haben. Gut, die Blazers natürlich auch. Und das ist auch reine subjektive Spekulation. Aber irgendwie, ich fände das Duell Morant gegen Zion fände ich schon ziemlich geil. Auch wenn es mir natürlich schon ein bisschen wehtun würde, wenn Lillard gar nicht in die Playoffs käme. Und dann nicht mal die Chance hätte durch das Play-in-Turnier.
Dem silbernen Adam würde es gefallen, auf jeden Fall. Also
auf jeden Fall.
Ich fände es auch gut. Also dieses Duell würde ich auch gerne sehen.
Ja, definitiv. Schauen wir mal, ob es stattfindet, wie es stattfindet. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich muss
sagen, nachdem wir jetzt so ein bisschen drüber geredet haben, habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Bock drauf bekommen.
Ja, schon, gell. Ja, das ist bei mir auch so ein bisschen. Ja.
Es geht dann doch relativ schnell.
Aber, ja, das stimmt. Ja, damit, du hast ja vorher auch schon mal angesprochen, zu den Protesten, die ja wirklich, ja, in die die NBA ja sehr, sehr aktiv involviert ist, finde ich auch echt irgendwo schon auch beeindruckend, wie sehr sich da, also jeder engagiert, also was Spieler angeht, also vor allem was Spieler angeht, und also ausgelöst, ja gut, weiß ja mittlerweile jeder durch den Tod von George Floyd, der ja vom Polizisten so, manche sagen gefoltert, ich finde auch irgendwie gefoltert wurde, bis er einfach gestorben ist und zum ganzen Land Proteste ausgelöst hat und eben die NBA als sozial ohnehin schon sehr engagierte Liga, vor allem halt natürlich die Spieler, die da sehr vorausgehen momentan. Und ich finde es schon krass zu sehen, also bei diesen ganzen Protesten, wenn du siehst, das sind natürlich, ich nenne jetzt nur Beispiele, aber dass halt ein Giannis oder die Bucks in Milwaukee mit vorne weggehen, dass DeRozan und Westbrook in Compton mit rumgehen, dass die Warriors, also gesammelt, inklusive Curry, Thompson, Toscano Anderson hat, glaube ich, war auch ziemlich wortstark vorangehen, ja. Dass Malcolm Brogdon sich hinstellt, eine Rede hält über Megafon, dass Jaylen Brown, glaube ich, einen Protest organisiert hat auch mit in Atlanta.
Ja, er ist vor allem mit dem Auto von Boston nach Atlanta gecruised, was irgendwie, ich weiß nicht, wie viele tausend Meilen es sind, das ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Entfernung, aber hat er halt durchgezogen und ja, also ist da auch sehr mit vorne weggegangen.
Ja, und das halt, dass es klare Statements gibt, dass man da irgendwie, dass sie sich wirklich, wie sie einfach versuchen, ihre Stellung zu nutzen für und halt die Sache voranzutreiben. Und auch wenn du dann, also Greg Popovich, der sich ja sowieso in die Richtung sehr regelmäßig äußert, der sich auch nochmal klar geäußert hat, auch andere Coaches wie Quinn Snyder zum Beispiel, Ryan Sanders natürlich in Minneapolis, also da ist, die NBA ist da schon sehr, sehr involviert und auch klar und es ist auch, also finde ich meiner Meinung nach auch richtig so, weil einfach da sich in den USA im Speziellen, aber auch weltweit einfach was ändern muss.
Definitiv. Also das ist ja auch was die Liga wirklich seit recht vielen Jahren annimmt. Also diese Rolle auch gerade im Vergleich zur NFL, die jetzt langsam auch auf die Idee kommt, dass das vielleicht nicht so eine tolle Idee war, der Umgang mit Kaepernick und so. Und sich da, dass da erste Stimmen laut werden, dass man sich dafür entschuldigt und so, dass auch wenn es da immer noch mehr als genug Ignoranz gibt, also Drew Brees hat zum Glück seinen Kurs etwas geändert, jetzt endlich, aber er hätte diesen Kurs halt auch schon vor 10 Jahren oder also besser gesagt vor 4 Jahren ändern können, weil es da auch schon nicht darum ging, die gottverdammte Flagge zu diskreditieren, sondern
so ist es.
Einen stillen Protest gegen Polizeigewalt eigentlich zu leisten, was ja sehr wichtig war. Was ich halt irgendwie an dieser ganzen Nummer so deprimierend finde, ist, dass dieses I can't breathe schon vor wie viele Jahren war es, hat vor wie vielen Jahren hat Derrick Rose das eingeführt? 2013, 2014 oder so?
Mit dem T-Shirt? Also es ist ein paar Jahre, ich habe das genaue Jahr, das genaue
Datum. Ich glaube, LeBron war noch in Miami. Das ist so, deswegen mache ich das da irgendwie fest. Aber
ja, ich meine auch, ja.
Ich finde es irgendwie so schlimm, dass das halt immer noch ein Satz ist, der ja von George Floyd auch gesagt wurde.
Ja.
Und dass das halt immer noch leider so brandaktuell ist und sich halt ja auch nichts daran geändert hat. Also es ist sehr wichtig, dass es momentan halt diese großen weitläufigen Proteste gibt, trotz dieser verdammten Corona-Situation. Also das muss man ja irgendwie,
absolut.
Das hat das so verdrängt, aber ich meine, ich war hier am Samstag in Hamburg auch bei der Black Lives Matter Demo, weil ich das halt wichtig fand, aber gleichzeitig steht man da halt auch und denkt so, ja gut, wir halten uns jetzt aber irgendwie nicht an die Regeln und irgendwie ist ja dieses Thema auch noch nicht vorbei und dadurch ist das eine ganz schwierige Situation, aber in dem Fall, das ist halt einfach unfassbar wichtig, da halt sich zu positionieren, finde ich, und das ist auch was ich bei der NBA anerkenne, wobei ich dazu auch sagen muss, die haben natürlich auch schon ihre anderen Fälle gehabt, ne? Und da ist es auch so, dass in den Regularien man eigentlich klar diszipliniert dafür wird, wenn man für die Hymne nicht steht.
Ja.
Und so. Und also der Fall Tariq Abdul war, nee, nicht Quatsch, Mahmoud Abdul Rauf ist, ja. Ist zwar jetzt mittlerweile lange her, aber den gab es halt auch und der wurde im Prinzip ja bisschen wie Kaepernick auch abgesägt und also es gibt, das ist jetzt halt, hat halt auch keine weiße Weste, aber ich finde, dass die Liga sich halt auf jeden Fall immer besser positioniert, gerade auch im Vergleich zu anderen Ligen weltweit und das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
Absolut. Und ich finde schon, also ich meine, du hast natürlich recht, dass es einfach in der Vergangenheit Fälle gab oder beziehungsweise, dass ich einfach im Endeffekt, dass es einfach traurig ist, dass sowas immer noch passiert, dass wir eigentlich im Endeffekt gefühlt immer noch nicht weiter sind. Gleichzeitig allein durch die Tatsache, dass wir jetzt drüber reden, dass die NFL sich genötigt fühlt, ein Statement abzugeben, dass Drew Brees zum Beispiel auch dann zurückrudert und dann eben nochmal explizit darauf hinweist, dass es eben nicht um die Flagge geht, auch bei Kaepernick nicht um die Flagge ging, finde ich, zeigt zumindest, dass wir gedanklich oder dass man gedanklich langsam vorwärts kommt. Es ist immer, es ist meiner Meinung nach immer noch ein Anfang und es ist noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Und deswegen braucht es auch diesen Protest und deswegen ist es auch, ja, ist es auch wichtig, dass es jetzt nicht einfach irgendwie so abebbt, denke ich. Aber ich denke schon, dass da so die Wahrnehmung der ganz großen Öffentlichkeit sich schon immer mehr dreht und auch ein Bewusstsein dafür da ist, dass es diese Ungerechtigkeit halt gibt. Und deswegen, ich finde auch, ich meine, es gab ja auch wieder Kritik an der Art und Weise der Proteste, also natürlich, also wenn es aus dem Ruder läuft und Gewalt, nie richtig, aber ich finde es immer schwierig, wenn man aus so einer Situation, aus so einer sehr komfortablen Situation dann Menschen irgendwie sagen möchte, wie sie sich verhalten sollen in so einer Situation, wie sie protestieren sollen. Also, dass jetzt die Art des Protestes nicht richtig, mein Kaepernick-Protest war ja auch nicht richtig. Ja,
obwohl ja das Kaepernick ist so das Ding, also hier selbst Trump hat ja gesagt, dass er ein Alliierter von allen friedlich Protestierenden ist. Ich meine, er hat Kaepernick damals als Hurensohn bezeichnet, ne? Also, ja, und genau, alle anderen, die irgendwie protestiert haben, auch. Und
sollen entlassen werden.
Es wurde schon immer, also das ist ja so traurig das ist, aber das ist ja schon immer eine Methodik, die dann angewendet wird, dass die Leute, die protestieren, irgendwas wird immer daran falsch gefunden von den Leuten, die halt vielleicht eine andere Meinung haben. Und also gerade auch mit dem, was du gesagt hast, mit dem aus dem Ruder laufen, also grundsätzlich ist das sicherlich nicht richtig, aber da weiß man es halt auch häufig nicht. Also es gibt ja jetzt auch schon relativ viele Berichte darüber, dass dann eine friedliche Demo vielleicht unterwandert wurde von Leuten, die überhaupt nicht diese Agenda hatten, sondern eher das Gegenteil. Also die halt eher dann Krawall provozieren wollten, um danach dann mit dem Finger auf die Leute zu zeigen, die da mit einer ganz anderen Agenda hingegangen sind. Und deswegen, ich kann da diese ganze aufgestaute Wut halt auch irgendwie komplett
nachvollziehen. So ist es. Und Wut äußert sich nun mal nicht rational. Also da irgendwie eine rationale Reaktion zu erwarten, also ich finde einfach, uns steht nicht zu, eine Erwartungshaltung da irgendwie in die Richtung zu lenken. Und ich meine, Protest, also wann, da habe ich auch gesagt, ich meine, wann ist, Protest kann ja nicht angenehm sein. Also keiner wird sagen, ja genau, gut, dass ihr so protestiert. Der Protest muss ja irgendwo irgendwas aufrütteln. Ich habe aber wieder einen Artikel gelesen, da ging es dann darum, dass das ja jetzt irgendwie Trump helfen könnte, weil es halt teilweise diese Riots gibt. Und und Martin Luther King hätte ja damals friedlich protestiert und dadurch wäre die Veränderung angetrieben. Kann einerseits sein, andererseits hat J. Edgar Hoover Martin Luther King als einen der gefährlichsten Verbrecher damals eingestuft.
Und Martin Luther King ist erschossen worden.
Und ist erschossen worden,
richtig. Und seine Kinder sind jetzt aktiv und unterstützen Black Lives Matter. Also
genau.
Das ist ein relativ blödes Argument.
Ja, also finde ich auch, da muss man irgendwie, und da, wie gesagt, aus dieser komfortablen, privilegierten Situation heraus dann immer irgendwie sagen zu wollen, wie sich jemand verhalten soll und wenn ihr so machen will, wäre es richtig, ist einfach nicht. Ich glaube, es ist einfach so, ja, Ich finde es echt total. Ich glaube, wir müssen uns einfach so als Menschen, die davon noch nie, also die eben mit Rassismus nicht konfrontiert sind, also in unserem Alltag, einfach zurücknehmen. Komplett.
Ja, sehe ich ganz genauso.
Den Leuten jetzt, die damit ihr ganzes Leben lang konfrontiert sind, die Bühne überlassen und die erzählen lassen und die und zuhören und gucken, dass wir unseren Teil halt in uns gehen und unseren Teil beitragen, den wir beitragen können, aber nicht, indem wir sagen, so und so müsst ihr es machen.
Nee, das überhaupt nicht. Ich find's für uns auch als zwei weiße Dudes in Deutschland, mir ist es wichtig, mich halt klar zu positionieren und zu sagen, so, ich stehe da voll dahinter, ich habe ein riesengroßes Problem mit der Ungerechtigkeit, aber ich kann mir nicht anmaßen, so zu tun, als wüsste ich darüber besser Bescheid, als jemand, der es halt sein Leben lang damit Erfahrung gemacht hat, deswegen. Ja, das ist halt irgendwie, da irgendwas zu urteilen oder was weiß ich, ist einfach Fehler am Platz. Also sehe ich ganz genauso.
Absolut. Und ich meine, wie gesagt, alles, was wir sagen können, kommt aus zweiter Hand. Und jemandem sagen, ja, aber der Rassismus existiert doch gar nicht.
Ja, also gut, ich meine, wer das behauptet, ist halt, ne, das ist also.
Also auch hierzulande, ich meine, wir gucken natürlich in die USA und da gibt es natürlich noch strukturellere Probleme oder weiß ich nicht, ich will es gar nicht vergleichen. Also ja, wir gucken in die USA und wir können genauso gut hier gucken. Also es ist einfach,
ja.
Und es wird einfach, genau, diese Ungerechtigkeit, wie du sagst, kann man anprangern und sich klar positionieren, sich klar dagegen positionieren, aber ich denke, und halt auch, wenn man merkt, wenn man irgendwas hört, dann irgendwas dagegen tun. Und ich denke auch, schauen sich vielleicht auch mal eingestehen selber, dass man halt, also erkennen, dass man, also auch wenn man selber Probleme hat, aber dass man trotzdem gegenüber Schwarzen, gegenüber Nicht-Weißen, dass man, auch wenn es einem selber nicht gut geht, dass man trotzdem einen Vorteil hat, trotzdem irgendwie ein Privileg hat, das erkennen und das irgendwie annehmen, dass es so ist, und dann dieses Privileg aber auch mal aktiv loslassen wollen, weil wir haben es halt einfach nicht verdient. Also keine Ahnung, niemand verdient einen Vorteil oder Nachteil, nur weil er irgendwie die richtige Hautfarbe hat oder die falsche Hautfarbe hat oder aufgrund der Hautfarbe oder aufgrund seiner Religion, aufgrund seiner Herkunft. Das sollte keinen Unterschied machen. Und deswegen, wie gesagt, deswegen sollten wir halt, finde ich, dieses, ja, wir müssen es halt nicht immer sagen, wir haben kein Privileg, weil wir haben es offensichtlich. Und dann halt sagen, ich möchte dieses Privileg nicht, weil es steht mir nicht zu.
Sehe ich ganz genauso. Und also was mir noch einfiel, was man selbst auch tun kann, ist das halt, wenn einem was auffällt. Also sei es im Alltag oder auch im Freundeskreis, dass man halt Leute vielleicht auch dann mal in ihre Schranken weist oder darauf hinweist oder so. Das sind halt so Sachen, damit kann man, glaube ich, einen Beitrag leisten. Und das ist halt, glaube ich, auch wichtiger, als für sich zu definieren, ich bin irgendwie dahinter, aber das halt nicht zu zeigen, sondern halt einfach nur zu sagen, ja, ich sehe das ganz genauso, ich verurteile das auch, aber das halt nie sagen, sondern es ist halt dann auch, glaube ich, wichtig, dass man da auch handelt, wenn die Möglichkeit dazu besteht.
Genau. Das tun, was man halt unmittelbar tun kann irgendwo.
Ja.
Und dann halt, genau. Nee, finde ich auch, also da, genau. Vielleicht auch Leute dann einfach überzeugen, also halt von, vielleicht gelingt es einem ja, gerade bei Freunden oder Familienmitgliedern. Kann ja sein, dass er manchmal das ein oder andere Wort dann irgendwie doch fruchtet. Übrigens hast du diesen, ich habe dann im Zuge dessen, habe ich mal auf Netflix diesen 13th, die Doku angeschaut, hast du die mal gesehen?
Nee.
Also darum, da geht es halt um die, ja, so die Kriminalisierung der Schwarzen in den USA und halt die, und halt über das Rechtssystem, beziehungsweise das, die Art und Weise, wie das System begünstigt, dass das Schwarze A als Kriminelle gesehen werden, gerade schwarze Männer, und B, eben dann dieses Gefängnissystem und so, was das halt alles für Auswirkungen hat, und auch der War on Drugs und so und die Rechtsprechung. Kann man dann also halt auch in der Theorie dann auch auf andere Sachen übersetzen, also halt dann, dass man mal fragt, wie tief gehen denn solche Sachen zu einem War on Drugs, also was sind da bewusst gewählte Side-Effects sozusagen davon. Also es war, fand ich ganz, ganz, lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzuschauen.
Werde ich tun. Das ist halt, also, nochmal kurz wegen den USA, also was da halt dann wirklich nochmal ein Stück anders, gerade so bei diesem Polizeifaktor ist, das ist, dass dort häufig eine Ausbildung, so die Zeit, bis jemand dann wirklich im Prinzip mit einer Waffe auf die Leute losgelassen wird, irgendwie 9 Wochen oder so im Durchschnitt dauert, habe ich irgendwo gelesen.
Okay.
Also, das ist halt komplett absurd. Und also ich glaube, der Bürgermeister von L.A. war es, was ja jetzt auch keine Kleinstadt ist und nicht unbedingt eine Stadt, die jetzt nicht seit Jahrzehnten immer wieder Fälle von Polizeigewalt hat. der hat jetzt angekündigt, ja, bis Ende des Jahres wird jeder von unseren Polizisten durch ein Deeskalationstraining gehen müssen. Wo man sich halt denkt, ja, no shit, vielleicht hätte man damit auch ja. schon anfangen können, bevor die Leute dann ihren Dienst antreten. Also das ist ja, also nicht, dass es hier, also man sieht es ja hier tatsächlich leider auch bei den Demos teilweise, dass es da teilweise Übergriffe gibt, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es das Problem hier nicht gäbe, überhaupt nicht.
Nein.
Aber die Ausbildung ist ja trotzdem schon mal wesentlich gründlicher. Und damit nimmst du ja, glaube ich, schon mal einen Faktor weg. Und auch, dass in den USA jeder Zweite mit einer Knarre rumlaufen darf, ist auch ein Faktor, der das sicherlich begünstigt, dass es diese...
Schafft halt ein anderes Klima. Von
ja, auch eine andere Anspannung bei den, ja, bei den ja. Cops mit Sicherheit, ne?
Ja. Aber gut. Was ist bei George Floyd jetzt nicht zwingend...
Bei ihm überhaupt, nein, überhaupt das, nicht.
Genau,
nee, da gab es ja dann sogar auch noch eine persönliche Vorgeschichte zwischen den beiden. Also, wie hieß er? Chauvin, glaube ich,
ne? Chauvin, glaube ich, irgendwie so, ja.
Und Floyd hatten bis letztes Jahr, ich glaube, bis November, Dezember für das gleiche Restaurant irgendwie in der Security gearbeitet. Also die kannten sich quasi. Das war dann nochmal irgendwie, okay. hatte nochmal. Aber ich will jetzt auch kein gefährliches Halbwissen in die Gegend setzen, ja. aber es ist auf jeden Fall so, dass das keine Leute waren, die sie noch nie begegnet waren.
Ah, krass, okay, das wusste ich gar nicht. Aber ja, aber es ist trotzdem, also es besteht sehr, sehr viel Handlungsbedarf. Und
ja.
ich hoffe, dass sich jetzt wirklich was ändert. Und wie gesagt, es schade, also ich glaube, ich finde es dadurch, also allein, dass die NFL, also dass sich die Spieler klar positionieren, die Liga natürlich dann auch reagieren muss. Ich habe es heute auch gesehen, dass in dem Moment, in dem Patrick Mahomes auch in diesem Video aufgetreten ist, dass die Spieler aufgenommen haben, das Black Lives Matter Video, dass die Liga dann relativ schnell reagieren musste, natürlich, weil so als quasi mit das Gesicht der Liga, aber ich meine, wie gesagt, Kaepernick ist noch nicht so lange her. Und da hat sich keiner gesagt.
Das ist überhaupt nicht lange her, ja.
Es ist halt jetzt die Frage, ob sie, wie weit es sich dann auswirkt, wenn es dann wirklich losgeht. Also ob es nachhaltig ist. Das hoffe ich dann schon, dass es nachhaltig ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es wäre halt auch in dieser Lage ganz gut, wenn da an der Spitze jemand wäre, der ein Interesse daran hätte, wenigstens so ein bisschen
ja.
auf die Leute zuzugehen und nicht, ich habe meine Basis und mit der gehe ich jetzt noch stärker gegen die andere Basis, also gegen alle anderen, weil solange ich diese Basis habe, fühle ich mich sicher und glaube, dass ich wiedergewählt werde. Also es geht ja leider wirklich da zu 0% darum, den Leuten zuzuhören und irgendwie ja. sich damit auseinanderzusetzen, was wollen die eigentlich, sondern es ist eigentlich einfach eine Abgrenzung die ganze Zeit. Und das deswegen kann ich mir halt eigentlich auch gut vorstellen, dass es halt noch eine ganze Weile so weitergehen wird, weil halt einfach da, wenn von oberster Stufe quasi kein Interesse daran ist, die Situation irgendwie zu lösen oder zu befrieden,
ja.
dann wird halt diese Grundlage auch einfach noch lange bestehen. Also ja, das macht es halt alles, finde ich, irgendwie nochmal eine Ecke frustrierender.
Das stimmt. Naja, warten wir ab und...
Ja, letztendlich. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Man kann halt nur abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Man kann selber versuchen, seinen Teil zu leisten und dann
genau.
ja, zuhören.
Genau, ja. Und wie gesagt, wirklich, glaube ich, denen halt jetzt eine Plattform, also die Bühne bieten, also zum Beispiel auch in Talkshows und so. Also die öffentliche Wahrnehmung viel mehr reinlassen und nicht über das Thema reden, sondern diejenigen zu Wort kommen lassen, die damit konfrontiert sind.
Ja. Jetzt bin ich übrigens auf deinen Übergang gespannt.
Es gibt keine.
Relativ unmögliche Übergang.
Ich hätte gesagt, und damit nach New York. Zu den Knicks.
Ja, über New York kann man auch echt aus einer ganz anderen Perspektive
sprechen. Ja, deswegen habe ich da doch die Knicks hinten dran gefügt, weil, ja, genau. Tom Thibodeau. Scheinbar der Heavy Favorite auf den Head Coaching Job bei den Knicks, auch wenn angeblich ja noch andere Franchises eventuell Interesse haben können, denn wie die Rockets zum Beispiel. Ich habe auch die von den Sixers habe ich auch gelesen tatsächlich so als Ding. Aber da ist sie halt, dass deren Saison noch länger dauert und damit halt die Knicks schneller handeln könnten. Und ja, er ist nicht der einzige Kandidat anscheinend. Mike Miller, der jetzige Interim Coach, übrigens nicht der Mike Miller, muss ich tatsächlich erstmal googeln, der mit LeBron die Meisterschaft gewonnen hat.
War. Anderer Mike Miller, ja. Sieht auch wirklich ein bisschen anders aus.
Minimal. Genau. Kenny Atkinson anscheinend natürlich auch noch ein Kandidat. Aber Thibodeau, ich meine, jetzt mittlerweile, Tom Thibodeau ist ja auch sowas geworden, wenn der irgendwo im Gespräch ist, schluckt man irgendwie erstmal und denkt so, okay. Wie schätzt du jetzt, wie würdest du so Thibodeau jetzt bei den Knicks einschätzen, auch mit Blick auf die Situation der Knicks, also in der man ja irgendwas entwickeln möchte, sollte, müsste?
Ja, also das ist halt so ein bisschen die Frage, weil Thibodeau ist einerseits jemand, der halt über Team USA, glaube ich, einen ziemlich hohen Respekt tatsächlich genießt bei etablierten Spielern in der Liga, also bei vielen Stars, also Jimmy Butler, auch wenn das in Minnesota etwas anders lief, schwärmt immer noch von ihm beispielsweise. Und ja. Ich glaube, viele andere, die so Olympia mit Team USA gespielt haben, wo er dann als Assistant Coach dabei war, sind überzeugt davon, der versteht defensiv voll, was er da tut. Also der hat da immer noch einen guten Ruf. Also, und er war ja auch bei den Bulls ein guter Coach. Also war ja auch ein erfolgreicher Coach, das muss man ja wirklich sagen. Ich glaube, wenn die Knicks, was ja immer so ein bisschen bei ihnen mitschwingt, denken, sie kriegen 2021 eine Chance auf quasi alle Free Agents, aber vor allem auf die Guten. So zum Beispiel ist da dieser Giannis Free Agent und was weiß ich. Und also das ist ja die Kategorie, in der die Knicks immer träumen. Also egal, wie unrealistisch das sein mag oder meistens ist, das ist immer der Gedanke, den die haben. Wir kriegen die Stars. Und da glaube ich schon, dass der Name Thibodeau ist nicht die schlechteste Wahl. Also weil das jemand ist, der da immer noch eine gewisse Reputation hat, auch wenn man nach dem Timberwolves-Abenteuer sagen könnte, diese Reputation als genialer Defensivcoach, die konnte er da nicht rechtfertigen. Sie waren in ihrer ersten Saison, wo er da war, in der zweiten, also in der mit Butler, haben sie ihre erste Playoff-Teilnahme seit 2004 geschafft und auch ihre einzige. Das ist gut natürlich, aber selbst in der Saison waren sie jetzt kein sonderlich gutes Defensivteam und insgesamt waren sie in der Zeit, die er da war, in diesem Bereich, glaube ich, immer im unteren Drittel, was schon, oder einmal vielleicht in der unteren Hälfte nur, aber also
war auch nicht so
immer eher gut. Genau, immer eher schlecht unterwegs. Und also den Ruf, ein kreativer Offensivcoach zu sein, hatte er noch nie. Das hat man bei den Timberwolves meiner Meinung nach auch ganz gut gesehen, wo sie halt diese Fähigkeiten von Towns so semi konsequent eingesetzt haben und so. Das hat dann trotzdem eine Zeit lang ganz gut funktioniert, aber es war jetzt gemäß der Mittel nicht unbedingt überragend. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, was ist abgesehen von dieser Reputation jetzt gerade die Strahlkraft oder das Totschlagargument? Also es ist in dem Fall so, dass Leon Rose der neue Chef dort CAA ist und oder war und Thibodeau CAA ist. Also man kennt sich auf die Art und Weise. Das ist, glaube ich, eine relativ wichtige Verbindung. Aber gerade wenn man halt schaut, wie er zuletzt mit jungen Spielern klarkam und wenn man halt schaut auf das, was die Knicks jetzt gerade haben, dann wäre eigentlich ja jemand, der in der Lage ist, was so ein bisschen von Grund auf aufzubauen, vielleicht die sinnvollere Alternative. Und da weiß ich halt bei Thibodeau einfach nicht, ob er dazu in der Lage ist, weil er hat es bisher nicht zeigen können und er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Also ich weiß nicht, ob jetzt dann auf einmal der Punkt kommt, wo er irgendwie zum Teenie-Flüsterer wird und sagt, hier, jetzt ist mein Fokus ein ganz anderer. Kann ich mir halt schwer vorstellen. Aber also, weiß nicht, vielleicht sehe ich ihn da dann auch ein Stück weit zu kritisch. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
Ich finde es ganz interessant, wie sich die Wahrnehmung also halt durch Minnesota einfach gedreht hat. Also im Endeffekt kennen wir jetzt Tom Thibodeau von zwei Headcoaching-Stationen und als er in Chicago gegangen ist, war man sich schon, habe ich auch damals gesagt, kommt das Team mit ihm einfach nicht mehr weiter, aber damals war man sich ja einig, hervorragender Coach und irgendwie Differenz mit Front Office hat sich dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen abgenutzt, alles irgendwie so, und hat er weiterhin einen guten Namen gehabt. Und Minnesota, war dann halt schwierig, was vielleicht für mich in Minnesota auch noch irgendwo eine Rolle gespielt haben könnte, ist halt, dass er diese Doppelfunktion hatte, also als Entscheider sozusagen und als Head Coach, was einfach, hört man ja immer wieder, einfach wahnsinnig schwierig sein muss und wahrscheinlich dann auch wahnsinnig schwierig ist, einfach weil du, weil es einfach zwei Fulltime-Jobs sind im Endeffekt, die du auf eine Position dann oder in einem Handelnden dann vereinst. Und da fehlt dann vielleicht an entscheidenden Stellen dann auf beiden Seiten dann irgendwo vielleicht ein bisschen der Fokus. Vielleicht hat es auch einfach mit den Spielern nicht so funktioniert. Ich meine, wie gesagt, das ist halt jetzt eine Station, bei der es nicht so funktioniert hat. Dann, ich meine, du hast die Defense-Sache, bin ich auch, ich habe auch gehört, dass oder auch ein paar Mal gelesen, dass halt die diverse Teams so ein bisschen dann auch seine Art zu verteidigen, also dieses Eis, ganz gut mittlerweile damit ganz gut zurechtkommen, weil es ja dann irgendwann auch so ein bisschen Mode geworden ist in der Liga.
Er hat die Liga damals damit revolutioniert. Ja. Also muss man auch dazu sagen, er war ja vorher Assistant Coach bei den Celtics.
Genau, ja.
Und das war also so sein Gesamtimpact mäßig, was die Entwicklung in der Liga angeht, war das die wichtigste Zeit, weil er einfach diese Architektur der Celtics Defense im Meisterjahr 2008 und darüber hinaus, ist er 2010 zu den Bulls oder 2011 oder wann war es? Irgendwas in der Größenordnung. Bis dahin war er halt der wichtigste Assistant von Doc Rivers und hat halt die Defense in der Liga wirklich revolutioniert, aber das ist halt auch so ein bisschen ein Punkt. Das hat er dann halt 10 Jahre oder 8 Jahre später bei den Wolves immer noch versucht, halt im Prinzip ziemlich ähnlich umsetzen zu lassen. Und da hatte sich die Liga halt einfach langsam darauf eingestellt. Und das ist halt die Frage, inwieweit das dann, wenn man auf diesem Konzept verharren will, auch vielleicht teilweise unabhängig davon, welches Personal du hast, weil Towns war nicht der richtige Spieler für diese Eis-Strategie. Ich glaube, das war erkennbar.
Einfach. Bitte? Kein Joachim.
Ja, eben, war kein Joachim. Also wenn du den Joachim hast, dann ist es und Taj und also grundsätzlich viel Mobilität auf den Positionen, dann ist es vielleicht auch nochmal was anderes, aber
Taj hätte er in New York jetzt wieder. Oder ich weiß nicht, ob der Vertrag ausläuft, aber zumindest letztes Jahr.
Stimmt, der wäre sogar noch da. Der hat ja, weiß nicht, ob der so einen 1+1 Vertrag oder 2+1 hatte. Eins von beiden ist es, glaube ich, aber egal. Auf jeden Fall, ich meine, da ist so einer seiner wichtigsten Spieler, Julius Randle. Versuch mal mit dem Eis zu spielen und damit super erfolgreich zu sein. Also das kann man sich ja, glaube ich, auch in die Haare schmieren. Und da ist halt die Frage, inwieweit er auch bereit ist, das quasi ein bisschen auf die heutige Zeit zu adaptieren, ob er dazu in der Lage ist oder ob er halt bei seinem alten Stiefel bleiben will. Weil dann ist er, glaube ich, halt einfach zumindest für das, was die Knicks jetzt haben, aber vermutlich auch für das, was sich über die nächsten Jahre dort entwickeln wird, wahrscheinlich nicht unbedingt der richtige Mann. Mhm. Und man könnte auch sagen, dass das, was Mike Miller in der Zeit, seitdem er da übernommen hat, gemacht hat, sich nicht unbedingt schlecht anschickte und also, dass man dem vielleicht auch die Chance geben kann, weil bei Thibodeau weißt du ungefähr, was du bekommst, bei ihm weiß man es halt noch nicht und vielleicht, also Nate Duncan formuliert es quasi immer so, vielleicht, also die Unbekannte in dem Fall hat die größere Chance, eine überragende Lösung zu sein, als jemand, bei dem man weiß, dass er wahrscheinlich eine solide oder gute oder okaye Lösung ist. Und also so kann man da natürlich auch rangehen. Aber die Knicks haben halt auch gerne große Namen, ne? Also das ist, glaube ich, auch, also das Reputationsding ist, glaube ich, auch so ein Faktor, der vielleicht ein bisschen gegen Kenny Atkinson sprechen würde, den ich eigentlich für das Team für eine ganz gute Idee halten würde. Aber wenn sie so den Eindruck vermitteln, wir nehmen jetzt die Ausschussware von Brooklyn, ich kann mir halt vorstellen, dass das bei denen schon ein Faktor ist, worauf die keinen Bock
haben. Ja, klar, das kann natürlich sein, dass dann so dass man den Weg nicht gehen will. Ich meine, bei Thibodeau, er hat ja jetzt schon gesagt, also er hat gewisse Rückschlüsse für sich gezogen, hat sich da auch so ein bisschen, möchte sich da auch ein bisschen anpassen, habe ich irgendwo gelesen. Von daher, klar, wissen wir nicht, kann er ganz aus seiner Haut, weiß ich nicht, aber eine der größten Qualitäten der Spezies Mensch ist ja die Lernfähigkeit.
Das sagst du.
So grundsätzlich zumindest. Und von daher, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hat er tatsächlich, ich meine, wir haben jetzt, im Endeffekt steht es 1-1. In Chicago lief es eigentlich ziemlich gut. Da hat er auch irgendwie was aufgebaut. Klar, da bestand vorher schon eine Basis. Also das junge Team war ja auch war vorher schon in den Playoffs.
Hatte ein überragendes Front Office.
Hatte ein sensationelles Front Office, absolut. Nein, aber er hat da sozusagen dann den nächsten Schritt eingeleitet. Minnesota lief jetzt nicht so. Ich bin, wie gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht direkt so gerade nach Minnesota, wie gut es jetzt zu einem jungen Team passt, das auch halt noch gewisse Grenzen hat, gut, was bei jungen Teams auch normal ist, aber wie es entwicklungsmäßig aussieht, aber vielleicht, ich meine, das sind ja alles Dinge, die wir sehen, ne? Also vielleicht sieht er dann, also die Chance besteht schon, dass er das auch sieht, wenn wir das sehen, ne? Und
ja, klar.
Dass er dann daraus, ja, dass er zum Beispiel sagt, dass er sein Defensivkonzept vielleicht irgendwie anpasst. Also ich meine, er galt ja auch schon als einer, der ja im Endeffekt permanent irgendwie am Arbeiten, am Feilen ist und so, und vielleicht hat er die Zeit auch genutzt, um da irgendwie da sich was Neues einfallen zu lassen. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber es ist, ich meine, du hast natürlich recht, mit Mike Miller hast du irgendwie, der hat es tatsächlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte die Knicks intensiv verfolgt bis zur Pause. Aber was ich gehört habe, lief es deutlich besser. Aber ich denke schon, dass ein Thibodeau eigentlich schon nochmal irgendwo eine Chance verdient hätte in der Liga. Ich weiß nicht, ob New York der dankbarste Ort ist, um das zu tun.
Das wäre auch noch so ein Punkt, der dazu kommt.
Ich weiß
nicht, und ich weiß halt nicht, ob er vielleicht eher für ein Veteranenteam ist, aber gut, ne, also.
Genau.
Also. Und vielleicht denken sie ja, dass sie in einem Jahr wieder ein Veteranenteam haben,
gespickt
mit Superstars.
Wobei ich mir zum Beispiel bei dem Kollegen Giannis nicht vorstellen kann, dass er da mega Bock hat drauf, sich das anzutun. Alles.
Ich kann es also, auch nicht vorstellen.
Er
wird bei allen. Also jedes Team möchte ihn ja gerne haben. Und es gibt vielleicht zwei, drei, die ihm was pitchen können, aber ich tendiere auch dazu, dass er in Milwaukee bleiben wird. Also,
ja, irgendwie schon.
Also, weil so richtig die Totschlagargumente, so vielleicht noch Miami, weil Miami halt einfach ziemlich nice ist. Also auch zum Wohnen ziemlich nice ist, vielleicht. Aber also bei Golden State funktioniert die Mathematik eigentlich überhaupt nicht. Und wir müssen aber schauen, wie sich halt der Salary Cap verändern wird und wie überhaupt die Lage sind. Also momentan lässt sich ja gar nicht sagen, wer dann wirklich die finanziellen Mittel hat und wer nicht.
Ja, genau, da muss man erstmal abwarten, genau. Aber jetzt, Thibodeau, irgendwo natürlich wäre es interessant.
Ich fände es auf jeden Fall schön, wenn er in der Bubble dabei wäre, einfach weil man ihn dann noch besser hören könnte als sonst. Das wäre schon cool, aber ja, ich würde mich auch an sich freuen, wenn er nochmal eine Chance bekommt. Ich glaube, es ist auch gut, wenn er nicht halt diese Doppelfunktion hat, sondern sich einfach aufs Coachen konzentrieren kann. Ob das dann, ob die Knicks ihm einen Gefallen tun, also ob das für ihn das Richtige wäre, dorthin zu gehen, bezweifle ich ehrlich gesagt, aber mal schauen. Also wenn, dann ist er da. Und also was sie zumindest immer machen, ist, dass sie ihre Coaches ziemlich gut bezahlen und dann irgendwann auszahlen, nachdem sie entlassen haben. Und das ist ihm dann vielleicht zu wünschen, weil da ist wenigstens die Gage gut.
Das stimmt. Andererseits natürlich, wenn es jetzt schief geht, dann wäre es 1-2 und dann wären die letzten beiden Erfahrungen nicht so gut gewesen. Das wird dann wieder eventuell die Chance verringern, dass es irgendwo nochmal wird. Also man weiß ja nicht, wie er plant, aber ich habe ihn in Chicago schon echt für einen sehr guten Coach gehalten mit seiner Sturheit. Die hat mich dann teilweise ein bisschen zu Verzweiflung getrieben. Wenn er die ein bisschen ablegt, also gerade auch was die Spielzeit seiner besten Spieler angeht, wenn er da irgendwie so ein bisschen Anpassungen vornimmt, wer weiß, was dann irgendwie möglich ist. Auch dann halt mit Blick natürlich auf sein Coaching-Staff. Also wer wird dann Offensivcoach, weil das war jetzt in Chicago auch nicht immer wahnsinnig ausgefeilt. Aber ja, keine Ahnung. Aber du hast recht, wahrscheinlich wäre es für ihn cooler, wenn es ein anderes Team wäre als die Knicks.
Wir werden sehen.
Genau.
Also ich bin mir auf jeden Fall eigentlich relativ sicher, dass wir ihn nochmal in der Liga sehen.
Ich denke auch. Also wie du sagst,
er dafür seine Reputation. Karten hat, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass er Knicks Coach wird und dann dann viel Erfolg.
Ja, genau. Schauen wir mal, was passiert. Gut, damit haben wir unsere persönliche Comeback-Folge eigentlich abgehakt, ne?
Ja, ich habe dich vermisst.
Ich dich auch, Ole.
Ich sag's ganz ehrlich.
Ja.
Das ist ein ergreifender Moment hier.
Ja. Wir können jetzt alle gemeinsam die Taschentücher rausholen, unsere Tränen trocknen. Wir können übrigens auch noch einen kurzen Shoutout loswerden, fällt mir gerade ein, an Nakur91, der uns irgendwie bei 2K einen geilen Court gemalt hat und Trikots designt hat. Ziemlich geile Aktion.
Absolut. Ich möchte auf diesem gottverdammten Court spielen, eines Tages.
Wenn ich mal einen Garten habe, lege ich mir den auch genauso hinten rein dann, in den Garten.
Ja, ich glaube auch.
Ziemlich geil. Vielen Dank auf jeden Fall. Coole Aktion. Genau, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ihr könnt natürlich hier noch ein bisschen Service am Ende, könnt uns natürlich auch gerne abonnieren, sowohl auf Apple Podcasts als auch auf Spotify. Ihr könnt uns auf Apple Podcasts.
Aber auch bei Deezer übrigens.
Ah ja, stimmt, Deezer. Ja.
Ja, kannst mal sehen.
Wir expandieren.
Ja.
Der nächste Stop ist die ganze Welt. Und genau, bei Apple Podcasts könnt ihr uns natürlich auch gerne Rezension hinterlassen, sagt man auch.
Hinterhalten ist aber auch gut.
Ich muss erst wieder reinkommen. Also beim nächsten Mal, nächste Woche wird schon wieder besser. Genau, schaut bei Patreon vorbei, wenn ihr wollt. Hört da ein bisschen rein. Und ja, jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Hoffentlich dann bis nächste Woche. Wir bleiben dran. Und ja, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und bis bald. Reingehauen.